You know what time it is.
It's time for a booty call.
Das ist der 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.
Tag zusammen, herzlich willkommen zum 030 Booty Call. Und Leute, es ist wirklich verdammt lange her. Ich habe auch wirklich schon ein schlechtes Gewissen. Ich habe echt lande nichts mehr von mir hören lassen. Ich weiß, Schande über mein Haupt, aber ich habe diesen Break schon so ein bisschen gebraucht. Das war so ein Sommerbreak eigentlich. Und jetzt haben wir eigentlich sogar schon den 1. Dezember, also das war dann ein verlängerter Sommerbreak. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Es ist auf jeden Fall viel passiert, auch viel, über das ich euch berichten muss hier. Aber noch schöner, ich habe jetzt hier Besuch quasi, wie soll ich sagen, meine Überraschung aus dem Adventskalender. Das ist Alex. Hey.
Halli, hallo und grüß dich.
Herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist.
Danke, danke. Ich bin schon ganz aufgeregt.
Bevor wir loslegen, muss ich ganz kurz mal schnell checken, was die Facts bei dir sind. Ganz kurz, Alex, du bist wie alt?
Ich bin 41.
41, jo. Ein biblisches Alter.
Ja, das stimmt.
Hashtag Hey Daddy. Nein, ich mach Spaß, du weißt es. Und ganz kurz, in welchem Team spielst du?
Was meinst du, in welches Team?
In welchem Team bist du? Bist du Team, ich stehe auf Männer, Team, ich stehe auf Frauen, ich stehe offen für alles?
Nee, also mittlerweile ist es echt Team, ich stehe auf Männer, like Strictly Dickly.
Mhm. Oh.
Also früher war das ein bisschen anders, aber wie gesagt, vielleicht sprechen wir später nochmal drüber, aber mittlerweile seit 20 Jahren ist es bestimmt Team, ich stehe auf Männer.
Okay, was ich auf jeden Fall hier im Booty Call mal vermisst habe, sind natürlich die Gastgeschenke der Leute beziehungsweise die Mitbringsel, und du hast auch was mitgebracht, richtig?
Ich habe auch was mitgebracht, guck mal, hochromantisch, ich darf keinen Namen, Brandnames sagen.
Lies einfach vor.
Es ist Swiss Navy, Premium Anal Lubricant.
Oh, also wirklich so ein richtig, richtig gutes Gleitgel.
Das Gute mit betäubender Wirkung.
Ehrlich?
Ja, ehrlich.
Okay,
das ist speziell für Analsex konzipiert.
Und das heißt, dann spürst du gar nichts, oder wie?
Ich glaube, der empfangene Part hat weniger Schmerzen, aber immer noch Genuss.
Okay, gut zu wissen. Also daraus komme ich jetzt mal irgendwie zu der Ableitung, dass du quasi vermutlich nur entweder unglaublich romantisch bist oder nur Sexdates hast.
So, ich glaube, ich muss mal ein bisschen Hintergrundinformationen liefern.
Aber warte, bevor wir anfangen, lass uns erstmal anstoßen.
Ja.
Ne? Weil einer der wichtigsten Parts am Booty Call sind natürlich die Drinks.
Prost, mein Lieber.
Was trinken wir?
Ich habe einen wunderbaren Gin Tonic von dir serviert bekommen.
Mhm. Du hast ja nichts so mit Trinken mitgebracht, sondern Gleitgel.
Super.
Könnte man auch trinken, aber vermutlich nicht so geil.
Besser nicht.
Ich habe, weil ich es irgendwie geiler finde, einfach einen Whisky Cola mit Cola Light.
Mm, okay, für die schlanke Linie.
Für die schlanke Linie, weil ganz ehrlich, die Corona-Pfunde, die sind langsam nicht mehr zu übersehen an mir. Ey. Ich falle in die Kategorie Bär.
Alles fein, kein Problem. Hauptsache, du bist zufrieden mit dir und scheiß drauf, was die anderen sagen.
Das ist richtig. Mhm. Aber wir wollten über den Beziehungsding sprechen. Wie sieht's aus?
Mein Beziehungsgeflecht.
Entanglement.
Das klingt, glaube ich, relativ langweilig. Ich bin verheiratet, seit 2018 hier in Berlin geheiratet. Mein Mann, der aus Amerika kommt und jetzt ja auch glücklicherweise in Berlin lebt.
Ach, sehr schön. Aber ich nehme mal an, wenn du andere Dates hast und Gleitgel mitbringst, dass das irgendwas Offenes ist.
Ja, das Thema offene Beziehung war nie ein Tabuthema bei uns. Wir haben uns dazu entschlossen, das wirklich ganz langsam und organisch anzugehen. Mhm. Das heißt, niemand von uns hat das forciert vom Day One. Jetzt, oh geil, lass mal gleich wieder die Apps anschalten. Ich denke, die meisten Leute haben erst mal so eine Art Honeymoon-Phase oder eine Phase, wo man ganz eng miteinander zusammen einfach leben möchte, im Cocoon-Style, niemand anderen irgendwie in sich haben möchte, mit sich haben möchte. Und das hat sich wirklich Schritt für Schritt ganz zart und ganz mitfühlend geöffnet, die Beziehung.
Aber
und
wie muss man sich das dann vorstellen? Wie geht, also ich meine, ist es dann so, dass dann irgendeiner plötzlich sagt, so, ey Schätzchen, wir müssen reden, ich hätte Lust, mit anderen Typen was zu haben, aber ich möchte dich nicht dabei haben? Oder?
Nee, also am Anfang war es tatsächlich so, dass wir schon mit mehreren Leuten geschlafen haben, hatten, aber immer im Beisein des anderen. Das heißt, es waren eigentlich immer Dreier plus mit oder mehrere Personen oder irgendwelche Sexpartys oder was auch immer. Aber natürlich immer im Beisein. Oder
Beisein klingt immer so nach betreutem Geschlechtsverkehr, so nach dem Motto, als ob der andere immer so einen Meter weit weg sitzt und zuguckt, so irgendwie.
Nein. Das soll jetzt nicht irgendwie nach Erziehungsheim klingen. Aber ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt, der das so jetzt organisch möglich gemacht hat, war wirklich so radikale Offenheit und radikale Ehrlichkeit.
Mhm.
Das heißt auch wirklich einfach zu nennen, wenn man irgendwann scharf findet oder wenn man irgendwas was toll findet, was jetzt die innere Beziehung nicht hat. Oder wenn man sagt, hey Schatz, ich habe jetzt einfach mal gar keinen Bock auf irgendwelche Typen von outside. Ich möchte, dass einfach nur Zeit für uns einfach da ist für die nächsten paar Tage, Wochen, Monate. Und es ist alles okay. Ich denke, viele Leute denken, dass man einfach einen Schalter umlegt und dann ist man auf einmal Poly oder man hat eine offene Beziehung oder sowas. Mhm. Und das ist Schwachsinn. Ich denke, das ist total organisch und total wellenartig. Und es gibt Momente, wo du einfach nur mit deiner Beziehung zusammen sein möchtest oder vielleicht sogar nur alleine sein möchtest. Und dann gibt es hier Momente, wo du die absolute Super-Ho bist und mit jedem rumvögeln möchtest, den du siehst. Das ist alles fein. Mhm. Und das offene Modell, das wir jetzt haben, bedeutet auch, dass wir immer darüber reden, mit wem wir geplant haben, rumzuvögeln oder irgendwie Zeit zu verbringen. Es gibt keine geheime Sneakerei. Es gibt keine Dinger, oh, lass mich mal kurz für 4 Stunden Zigaretten kaufen gehen oder sowas, weißt du? Also das war so eins der wichtigen Dogmen, würde ich sagen.
Ich habe jetzt noch nicht so ganz verstanden, also war das quasi schon bei euch so, ihr habt gedatet und dann war das schon okay oder ging das dann erst mit der Ehe los oder wie ist das gewesen?
Nee, also wir haben ja schon 2015 angefangen, miteinander zu reden. Mhm. Also es hat sich ja super lange angebahnt. Und da fing das eher so an, dass wir einfach, er war ja in New York und ich war damals in Hamburg. Mhm. Und dass wir einfach miteinander gequatscht haben und gemerkt haben, ey cool, da ist irgendwie ein toller Draht da, aber was soll's, der Typ ist in New York, der ist irgendwie 6000 Kilometer entfernt. Das,
also
das,
über eine App oder sowas, oder?
Genau.
Welche war das?
Über Growler, natürlich.
Okay, natürlich. Vielleicht müsstest du ganz kurz erklären, für die Leute, die das nicht kennen. Was ist Growler?
Growler ist eine Sex-App für dicke Schwule.
Mhm. Also eine Bären-App quasi.
Eine Bären-App.
Okay.
Also ich denke mal, die meisten Leute kennen Dating-Apps. Schwule Dating-Apps sind da ein bisschen technischer, versierter. Man kann ganz, ganz genau festlegen, auf was man steht, auf was man nicht steht, in welchem Umkreis. Und je mehr Geld du bezahlst, desto effektiver und desto genauer funktioniert die ganze Chose. Mhm. Nur in unserem Fall war das tatsächlich so, wenn Growler startet, hat man einfach wie so ein Mosaik gesehen an Typen, die gerade online sind, während des Ladevorgangs. Mhm. Und Will hat mich einfach gesehen und zufälligerweise auf mein Bild geklickt. Und so ist das Ganze entstanden. Mhm. Weil sonst hättest du ja diesen Filter nur in Hamburg gucken oder nur in New York schauen oder so ähnlich. Und so haben wir angefangen zu quatschen.
Lustig, so ist auch meine Beziehung zustande gekommen, aber nicht bei Growler. Aber erzähl ich dir gleich. Erzähl du erst mal. Okay, und dann, wie ist es weitergegangen?
Also ich versuche das mal kurz zusammen zu resümieren. Ein paar
okay.
Stichworten.
Keep it short and juicy, ne?
Ja, genau. Also ganz kurz, kompakt zusammengefasst. Wir haben miteinander geredet, wir fanden uns ganz toll und irgendwann habe ich gesagt, das ist ja ganz nett, aber du bist so weit entfernt, was soll die Scheiße? So. Mhm. Und außerdem war ich in so einer Art, ich nenne es immer Penetration Ship.
Ist das sowas wie eine Fakeboy-Ischaft?
Ja, ich weiß nicht genau. Also es war irgendwie Fuckboy plus mit ein bisschen Gefühlen hier und da.
Okay.
Und deswegen war ich mir nicht so ganz sicher, okay, keine Ahnung, ich bin noch irgendwie auf den Apps, aber irgendwie ist dieser Typ so mein Mainpiece, keine Ahnung. Und Will war in einer sehr ähnlichen Situation. Das heißt, wir haben so locker flockig miteinander geredet, aber auch nicht wirklich. Und irgendwann endete das Ganze eben. Und irgendwann hat sich dann auch diese komische Beziehung in Luft aufgelöst. Mhm. Und es für, um nochmal deinen Hörern vielleicht sowas zu erklären, es gibt dieses alljährliche Bärenfest in einer spanischen kleinen Stadt in Sitges. Mhm. Da treffen sich irgendwie alljährlich alle Bären und haben eine gute Zeit für eine Woche. Und das ist natürlich toll, weil es im Herbst ist, wo es in den meisten europäischen Teilen sehr dunkel und kalt ist. Aber in Sitges ist es noch schön warm und Sonne, Meer, Wellen und sexy Bären überall.
Ganz viele Bärchen, die schwitzen, feiern, tanzen.
Also es ist ein Traum.
Okay.
Und es gibt so eine Interessengruppe auf Facebook, wo sich Leute einfach austauschen, hey, was sind die besten Hotels, wo sind die besten Restaurants, bla bla bla. Mhm. Und es haut mich da irgend so ein Typ an, so, oh ja, es ist das erste Mal, dass wir nach Sitges gehen wollen, kannst du mir nicht erzählen, wo man am besten buchen sollte, bla bla bla. Und natürlich ist das alles total schnell, hat sich gewandelt in eine Art Flirting, Unterhaltung und Bilder wurden getauscht etc.
Und was war er dann?
Und dieser Typ hieß Vernon, keine Ahnung, okay. Kannte ich nicht. Kleine Batman-Schleife, Szenenwechsel. in New York stellt sich heraus, dass Vernon meine Bilder einen Typen zeigt. Guck mal, ich treffe mich den in Sitges in ein paar Wochen. Mhm. Und dieser Typ ist Will.
Hör auf.
Und es stellt sich heraus, dass Vernon der beste Freund von Will ist.
Und alle, die nicht folgen konnten, Will ist der jetzige Partner von dir.
Genau. Oh, sorry, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Ja. Und dann hieß es, ich treffe dich in dem Typen, findest du nicht heiß, bla bla bla. Und Will sagt, ach ja, schön für dich, aber du weißt schon, dass er einen Freund hat. Nö, hat er nicht. Die haben sich getrennt.
Oh, Timing.
Und in dem Moment, das war genau der Zeitpunkt, wo Will wieder in meine DMs geslidet ist.
Oh, das Move.
Hey, mit 10 Ys. Und dann war die Unterhaltung wesentlich erwachsener und wesentlich in die Tiefe gehender. Also der ganze oberflächliche Flirt, Sex, Dickpics, Quatsch, den hatten wir alle schon hinter uns. Mhm. Bis Will irgendwann die Frage gestellt hat, hey, was erwartest du, was erhoffst du dir von dieser Unterhaltung? Oder was hoffst du dir aus dem, was hier gerade so passiert? Mhm. Und ich habe ihm ganz klar gesagt, ey, ich habe einfach keine Lust mehr, der einsame Wolf zu sein und immer nach jemandem zu suchen, wo ich mich halt wirklich sicher und nah fühle, wo ich einfach sein kann.
Aber ich glaube, wir sprechen jetzt hier gerade wirklich von Gesprächen, so nächtelangen Telefonaten.
Nee, es war alles getextet. Es war alles wirklich nur textbasiert.
Aber wirklich richtig lange, nicht irgendwie nur so nach einem halben Tag?
Nee, oder? Wirklich richtig lange Textbubbles und lange, tiefe Unterhaltung und und Will hat mir die verrücktesten Fragen gestellt und ich wusste gar nicht, dass es alles schon sein Heiratskatalog-Questionnaire war, so ungefähr.
Echt, was denn zum Beispiel? Was sind für Fragen?
Also eine ganz drollige Frage, die er mir gestellt hat, war, stehst du auf Achterbahnen? Und ich dachte, hä, ist das irgendein Code-Speak für irgendeine wilde Sexpraktik oder irgendwas? Und so, ja, doch, mag ich, ist Spaß.
Ja.
Und so ganz süße Fragen, was ist deine Lieblingsfarbe, was ist dein Lieblingsessen und sowas. Mhm. Wie sieht's aus? Möchtest du irgendwann Kinder haben? All sowas. Und glücklicherweise hat das alles genau gepasst. Also wir waren auf der exakt selben Wellenlänge, was total verrückt ist. Bis ich ihm irgendwann gesagt habe, hey, mir fällt hier der Daumen ab. Lass uns einfach mal kurz auf FaceTime quatschen und gucken, wie wir so drauf sind. Mhm. Und dieses kurz FaceTime quatschen war dann irgendeine 4-Stunden-Unterhaltung.
Ja, okay.
Wo es dann bei uns beiden gescheppert hat, so, oh wow, krass, da ist irgendwie mehr dahinter. Ich bin nach New York. Nach dem ersten Besuch waren wir ein Paar. Und the rest is history. Jetzt sind wir verheiratet.
Krass, heftig. Also bei mir ist das auch so, aber ohne die Ehe erwartet sich später. Okay, krass. Okay. Also ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich habe euch ja beide mehr oder weniger zusammen kennengelernt.
Ja.
Und ihr seid wirklich so ein richtiges, echt so ein Traumpaar, würde ich einfach sagen. Also danke, richtig, danke. Ihr seid wirklich süß zusammen auf jeden Fall. Und glaub mir, das sage ich nicht bei allen Leuten.
Okay, danke.
I'm shady sometimes, wirklich. Ich finde, ihr beide passt wirklich sehr gut zusammen, ergänzt euch auch super gut. Also zumindest, ich meine, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, es ist jetzt ja nicht, als dass ich euch beide besonders gut kennen würde. Wir haben uns, glaube ich, 4-5 Mal?
Ja, wenn nicht sogar weniger. Also ja. wir haben einmal Dolores irgendwie Burritos gegessen und dann See.
Aber man muss dazu ja auch sagen, wir haben uns ja mehr oder weniger, wir waren einmal kurz was trinken und dann haben wir uns nackt kennengelernt.
Oh, stimmt, hab ich ganz vergessen. Ja.
Und für alle Leute, die jetzt wunder was denken, wir haben keinen Sex gehabt, sondern wir waren einfach nur nackt baden. Was eigentlich sehr lustig war und auch wirklich befreiend, weil ich habe sowas noch nie gemacht davor.
Ah, okay, spannend.
Und also für mich war das auch irgendwie total krass irgendwie, weil wir waren so eine Gruppe und wir waren irgendwie so eine Gruppe von offensichtlich, keine Ahnung, wie viele Leute waren wir? 5, 6 Leute?
Wir waren schon eine größere Gruppe.
Ja, auf jeden Fall. Offensichtlich POCs, offensichtlich queer. Yeah. Und wir waren in Brandenburg irgendwie und die Leute haben einfach...
Im tiefsten Osten, Alter.
Die sind echt tot umgefallen, die Leute. Haben uns auch wirklich so richtig dämlich angeschnauzt, als wir angekommen sind, weil wir sind ja gerade angekommen. Und dann ist dann auch schon irgendwie so ein alter, genervter Typ gekommen und war dann schon so, warum seid ihr nicht ausgezogen? So irgendwie nach dem Motto, ich kann es nicht gut nachmachen. Aber auf jeden Fall, es sollte Ostdeutsch darstellen. Und der Typ war halt richtig, richtig, richtig pumpig for no reason einfach. So, ne? Wo ich auch dachte, ey, wir sind gerade mit dem Auto angekommen, sollen wir nackt die Tür öffnen und dann aus dem Auto direkt auf den Platz fallen? Was ist los? Ne? Auf jeden Fall, abgesehen von diesen dummen Kommentaren und komischen Blicken von den Leuten, war es trotzdem echt ein ziemlich cooler und auch wirklich empowernder Tag, fand ich.
Ja, also ich fand's super, weil A, weil es halt ultra heiß war an dem Tag. Und ich bin auch wirklich direkt, als wir den Platz gefunden haben, bin ich halt direkt ins Wasser gesprungen. Ich habe gar nicht so drauf geachtet, was um mich herum passiert, weil mir einfach so heiß war. Aber ich denke, das ging deshalb so locker flockig, weil wir uns, ich glaube, gerade weil wir uns nicht so gut kannten.
Ja, wobei anfangs dachte ich mir echt so, das war irgendwie, ich glaube, wir wollten ja erst auf einen normalen Badeplatz gehen. Und wir haben uns dann, glaube ich, verlaufen oder verfahren und waren dann plötzlich ja bei irgendeinem Ort, wo es irgendwie Sinn gemacht hat, halt nackt zu sein. Ja. Und dann war das der FKK-Strand. Und im Grunde genommen, bevor wir da irgendwie einen Platz irgendwie gesucht hat, sind wir ja schon angepöbelt worden von den Leuten, dass sie uns gefälligst ausziehen sollen. Ja. Und dann konnte ich da gar nicht so richtig drüber nachdenken und dachte mir dann auch so, okay, mache ich das jetzt nicht, bevor ich jetzt hier von irgendeinem Typen erlegt werde, weil ich jetzt nicht schnell genug die Badehose unten habe, ziehe ich sie freiwillig aus und habe das dann halt auch gemacht und fand es echt einen ganz coolen Tag, also es war wirklich ein richtig cooler richtig guter Nachmittag. Yeah. Ich glaube auch, das hat uns alle auch so ein bisschen näher zusammengebracht, irgendwie, finde ich. Ne?
Fand ich auch. Also da waren gar keine sexy Vibes oder irgendwie da. Also wie du schon sagst, war irgendwie empowernd, einfach nackig durch die Gegend zu rennen. Aber ganz ehrlich, an so einem heißen Sommertag dann noch irgendwie eine glitschige Badehose zu haben, habe ich keinen Bock drauf. Und es war einfach schön, mit irgendwelchen freundlich gesinnten anderen Menschen aus ganz diversen Hintergründen einfach mal nackig im Sand zu liegen. Ja. Also ich fand es total schön.
Ich fand es auch wirklich voll empowernd, weil ich meine, allein schon, es war so eine Gruppe von lauter Bären so. Ich hatte jetzt nicht die ganze Zeit das Gefühl, ich muss jetzt hier meinen Bauch einziehen oder sonst irgendwas, was schon voll viel wert ist eigentlich. Ne? Und eine andere Geschichte, jetzt unabhängig von euch jetzt, ich war echt überrascht so, wie krass behangen da einige Leute waren in einem schlaffen Zustand, wo du denkst, Alter, du hast doch nicht mal einen Halbsteifen und es hängt schon bis zum Knie runter so, ne? Also das fand ich schon krass auf jeden Fall teilweise und vor allem, was für eine hohe Dichte da jetzt irgendwie war so, ne?
Ja, also stimmt. Also es waren einige Exemplare, wo ich dachte, alter Falter.
Aber wir haben ja festgestellt, dass es gibt auch den Unterschied zwischen Growern und Showern.
Ne? Das stimmt wohl.
Und ich glaube, das sind dann die Leute, die dann halt im ausgefahrenen Zustand nicht mehr zeigen.
Ich glaube, die meisten sind irgendwie im Mittelfeld. Mhm. Und ich glaube, die meisten, die irgendwie denken, sie hätten einen zu kleinen Penis, denken, ich bin Grower. Aber das ist mir auch aufgefallen. Und ich denke, wenn du so ein Dude bist, der den ganzen Tag nur nackig da durch die Gegend rennt, natürlich hängt dir dann irgendwann der Dödel bis zum Knie.
Wächst dann von alleine, meinst du?
Außerdem war es super heiß, muss man auch noch sagen.
Das stimmt. Da haben dann wirklich alle Muskeln losgelassen und alles hängen gelassen, so automatisch. Nee, auf jeden Fall, war ein cooler Tag, kann ich nur weiterempfehlen.
Hat Spaß gemacht.
Können wir auf jeden Fall mal wieder machen, fand ich echt cool. Und vor allem halt auch einfach, weil es auch echt schön war, dass es halt auch wirklich so was Community-mäßiges war. Es war was Empowerndes, es war nichts Sexuelles, es war irgendwie was so Mensch in der Natur. Das ist total krass und ich glaube vor allem auch witzig, dass man jetzt irgendwie 33 Jahre alt werden muss, um irgendwie festzustellen, dass es dann doch irgendwie eine Möglichkeit gibt, Natur anders zu spüren.
Und gut, dass du das Alter sagst. Ich denke, als Teenager wäre das der absolute Nightmare gewesen, so eine Aktion zu bringen.
Ja.
Ich war ja so unzufrieden mit mir selbst und meinem Körper und mit meiner Sexualität und allem. No way. Ich hätte 100% irgendeine Ausrede gefunden, um da auf diese Scheiße nicht mitzumüssen. Aber wie du sagst, jetzt im hohen Alter ist es wirklich entspannt, einfach zu sagen, ey, fuck you, ich habe einfach Spaß, es freut mich einfach. Und der Ort war auch einfach super schön. Also das die stimmt. Natur und das Wasser war super klar. Also war echt schön. Habe jetzt echt Bock, wieder hinzufahren.
Aber bei den Temperaturen glaube ich nicht.
Nee, im Sommer.
Bei den Temperaturen werden alle Leute nur noch Grower, ne? Also da würde sich alles nach innen ziehen.
Der Grower-Sommer.
Und dann werden wir bei Growler.
Das stimmt. Gute Überleitung.
Überleitung, ne? Dann werden wir wieder bei deiner Beziehung. Wie ist es dann weitergegangen?
Wir hatten dann daraufhin das Problem, dass Will natürlich in New York lebt und ich mittlerweile, da muss ich leider noch mehr Informationen dazugeben, also ich konnte einfach lockerflockig ihn besuchen in New York, weil ich gerade dabei war, die Jobs irgendwie zu wechseln und ich hatte dazwischen einfach ein bisschen Luft und frei zu entscheiden, was ich mache mit meiner Zeit. Mhm. Das heißt, ich konnte einfach mal spontan 12 Tage in New York einfach so verbringen, irgendwie Urlaub zu beantragen oder sowas und ich bin zu dem Zeitpunkt von Hamburg nach Barcelona gezogen und habe dann dort gearbeitet. Und trotz der widrigen Umstände haben wir es halt immer geschafft, uns mindestens einmal im Monat zu sehen. Ich glaube, was Will ganz stark beeindruckt hat, war, dass ich die ersten 6 Monate bin ich halt jeden Monat nach New York geflogen, um da ein paar Tage mit ihm zu verbringen.
Das ist zwar voll romantisch, aber ich glaube, Greta Thunberg würde dich dafür umbringen.
Die Alte war mir in dem Moment echt ein bisschen egal.
Ich glaube, die Alte war damals noch nicht mal in der Schule.
Das stimmt. Nee, also ich glaube, die Delfine haben jedes Mal geweint, als wir Sex hatten in New York, aber aber das, ich, da machst du jetzt ein Fass auf, ey. Aber ich habe da auch wirklich ein paar Mal drüber nachgedacht, aber in so einer Situation, wir waren einfach beide so happy, jemanden zu finden, der so krass kompatibel ist, weil wir das beide eben noch nie so hatten und obwohl Will und ich halt so optisch sehr unterschiedlich sind, sind wir so mental sehr nah dran. Und ich denke, das ist eine gute Grundvoraussetzung gewesen, auch was für Ziele wir im Leben haben, was für Sachen wir toll finden, was für Sachen wir nicht toll finden. Da irgendwie so eine breite Basis zu haben, war für mich oder für uns eine ganz neue Erfahrung. Und von Anfang an wirklich diese radikale Ehrlichkeit, das war für mich neu, das ist für Will auch neu gewesen, weil viele Sachen ich in meinen alten Beziehungen einfach unterdrückt habe immer. Das fängt mit so Kleinigkeiten an, zum Beispiel, dass man nicht übers Geld redet, dass man seinem Partner nicht sagt, oh, ich verdiene XY im Monat oder sowas. Und ich habe wirklich alles tutti frutti auf den Tisch gelegt, gesagt, hey, das ist mein Gehalt, das sind meine Schulden, das sind meine Kreditkarten, das ist, was ich hier noch abbezahle, das ist irgendeine scheiß Idee von aus den 90ern, die ich noch abbezahle. Ich wollte wirklich ihm die Möglichkeit geben, mich kennenzulernen und nicht irgendeine sehnsüchtige Vorstellung von irgendeinem geilen Bären oder sowas.
Okay, aber jetzt musst du ganz kurz mal schnell erklären, wenn du sagst, dass das bei dir in der Beziehung, was Kommunikation angeht, früher anders abgelaufen ist, wie kommt das, dass es dann plötzlich auf einmal so anders war?
Weil ich einen Haufen Scheißbeziehungen hatte, wo ich irgendwie einen Aspekt ganz spannend fand bei der Person, die mich dann irgendwie so fasziniert hatten, dass ich dann gesagt, okay, ich bin jetzt einfach mal in einer Beziehung. Aber dann im Laufe der Zeit gemerkt habe, okay, das ist nicht genug für eine Beziehung. Das ist genug, wenn man eine spannende Zeit mit einer spannenden Person haben möchte, aber nicht jemanden, dem ich halt blind vertrauen würde oder dem ich halt wirklich alles, mein ganzes Sein darlegen würde.
Ja. Ne?
Und so jemand zu haben, ist ultra entspannt für mich, auch neu, weil der Typ halt wirklich alles über mich weiß. Weiß mein alles. Mhm. Und ich habe auch gesagt, wenn ich nicht einen Typen finde in meinem Leben, der mir irgendwie das bietet, werde ich auch niemals heiraten. Und da habe ich gemerkt, oh fuck, krass, dieser Mensch existiert wirklich und deswegen habe ich den Burschen auch geheiratet.
Okay, und wie viel Zeit ist vom Dating im vergangen, bis ihr geheiratet habt?
Also wir haben ja schon 2015 angefangen zu quatschen. Mhm. Das war natürlich am Anfang halt extrem sexuell und nur aufs eine fokussiert. Und ich denke mal, das hat sich dann langsam gewandelt, als ich dann schon ein paar Jahre in Barcelona lebte. Da habe ich auch gefragt zu meiner Verlobung und habe ihnen einen Antrag gemacht. Und ab dem Moment war schon klar, okay, das geht dann jetzt in eine ernsthaftere Richtung.
Okay, und das war nach wie vielen Jahren?
Das war 2017 gewesen.
Okay.
Also relativ zügig. Mhm. Und wir haben 2018 auch dann geheiratet.
Okay, krass. Wobei auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich habe hier im Podcast schon Leute gehabt, bei denen ging es noch viel schneller. Also, Steffi aus der ersten Folge, die hat ihren Typen kennengelernt. Die haben nach 3 Wochen, haben die gefragt, wie schaut's aus, Bock das Leben mit mir zu verbringen, einfach mal zu gucken, ob es funktioniert. Sie so, ja. Und nach 3 Monaten haben sie geheiratet. Und jetzt sind sie ja schon seit fünf Jahren verheiratet.
Nicht schlecht,
also,
nicht schlecht.
Das muss man mal unterbieten können. So.
Ja, wow. Also, ey, vielleicht passt bei manchen Leuten, aber Will und ich, wir waren auch irgendwie so Schisser und halb traumatisiert von alten Beziehungen. Weil natürlich in den ersten Wochen und Monaten ist alles rosarot und alles ist toll und du vergisst irgendwelche oder du siehst irgendwelche Flaws einfach nicht beim anderen. Und die Phase wollten wir erstmal abwarten, um ein bisschen ernüchtert zu sein und sagen, okay, das ist alles nicht mehr so wie unter Drogen, aber du bist immer noch toll.
Yeah.
Und das war uns persönlich einfach wichtig. Und bisher läuft das auch alles 100% sicher.
Sehr cool, dann lass uns darauf anstoßen.
Yay. Yeah. Cheers.
Cheers. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall gut eingeführt in das Thema, wie ihr zusammengekommen seid. Wie ist es dann gewesen im Sinne von, dass er dann quasi noch Sex mit anderen Leuten gehabt hat? Wie ist das dann entstanden? Wegen der Beziehung insgesamt, weil ihr einfach getrennt wart räumlich?
Nee, erstaunlicherweise, die meiste Zeit, wo wir räumlich getrennt waren, waren wir echt monogam. Mhm,
okay.
Das heißt, richtig hardcore Blue Balls für ein paar Wochen. Und vielleicht auch nochmal da ein paar spannende Hintergrundinfos. Das hatten wir ja, glaube ich, auch in den einführenden E-Mails und WhatsApp-Unterhaltungen, dass Will und ich absolute Hosts waren.
Okay.
Also absolute Megaschlampen. Wirklich, wenn nicht irgendwie jeden Tag ein anderer Typ oder mehrere Typen im Bett gelandet sind, da war es irgendwie ein erfolgloser Tag.
Ach echt?
Das war so Standard. Und das war auch ganz spannend, in Gesprächen mit Will so zu lernen, oh krass, ich bin nicht der einzige Freak hier so auf der Welt, weißt du? Und auch so ein ganz ausgefeiltes Netzwerk an Fuckboys überall zu haben, dass es auch möglichst keine sexfreie Zeit gibt, nirgendwo. Also wirklich sein eigenes Selbstwertgefühl ganz hardcore abhängig machen von der Anzahl und der Performance, mit irgendwelchen Leuten Sex zu haben, jetzt sei es bei dir oder auf irgendwelchen Orgien oder Sexpartys oder was auch immer. Das war so ganz wichtiger Bestandteil für uns pre-Beziehung. Ich möchte mal ganz klar sagen, dass ich absolut pro-Sex bin. Habt Spaß, Leute. Mhm. Hauptsache, ihr tut euch nicht weh und tut nicht anderen weh. Für mich war es halt nur ein bisschen schräg, dass es was sehr Obsessives hatte und dass ich halt sehr viel meines eigenen Selbstwertes oder ja meines Wertes in der schwulen Gesellschaft sozusagen davon abhängig gemacht habe. Schlicht von der sexuellen Performance die ganze Zeit. Und ich habe gemerkt, dass das natürlich machte Spaß, mit irgendwelchen Leuten Sex zu haben, aber es hat mich auch irgendwann ausgelaugt, wo ich gemerkt habe, das wiederholt sich. Ab einem bestimmten Punkt fühlt sich das alles sehr ähnlich an. Es gibt mir nichts mehr Neues, es gibt mir nichts mehr Spannendes. Och, ich nehme noch ein Schlückchen, ja.
Ja. Gib mir noch ein leeres Glas. Oder zack, der leert das einfach. Ich war schon so. Möchtest du Whisky auch haben?
Oh, ich nehme Whisky. Yeah? Cola Light. Perfekt. Werd ich auch ein bisschen schlanker. Und im Gespräch mit Will war das ganz klar, dass es fühlt sich einfach jetzt gerade natürlich an, diese Zeit erstmal monogam zu verbringen. Aber das Thema, hey, wir werden uns bestimmt irgendwann öffnen, das wird irgendwann natürlich passieren, war nie ein Tabuthema. Wir haben es nie gesagt, ah nein, wir sind jetzt die Beziehung, die nur untereinander nur noch Sex haben für den Rest ihres Lebens. Natürlich finden wir uns beide ganz toll und ganz sexy. Ich finde das auch total wichtig, auch wenn man eine Weile verheiratet ist. Mhm. Aber diese Einsicht zu haben, dass dir ein Partner nicht alles geben kann, was du irgendwie magst oder worauf du stehst, das ist ganz natürlich.
Aber ist Eifersucht kein Thema bei euch?
Jein. Ich denke, Eifersucht ist ein Thema, nicht weil wir denken, oh Mann, ich gönne ihm das jetzt nicht, dass er mit XY Sex hat. Ich glaube, das triggert einfach tiefere Themen, wie einfach sich nicht genug zu fühlen, sich einfach unsicher zu fühlen oder der Druck ist ja schon ziemlich stark in der schwulen Szene, sich auf irgendeine Art und Weise unattraktiv zu fühlen oder dass man nicht genug Performance an den Tag legt, dass der andere sich jetzt jemand anderen sucht. Das ist so unterschwellig und auch immer tagesformabhängig. Aber es ist nicht auf einer Ebene, dass man denkt, man gönnt dem anderen jetzt nichts. Das ist alles wirklich, das triggert einfach tiefere Insecurities, die man selbst hat.
Hm. Hast du das Gefühl, dass Dating innerhalb der Bärenszene irgendwie anders ist wie außerhalb der Bärenszene?
Also Bärenszene ist ja nochmal ein ganz, ganz komplexes Thema für sich.
Da gibt es ja so viele Unterkategorien, so, ne, wie Muscle Bear, genau. Muscle Cup, dies, das.
Muscle Bears, Otter, Bären, Polar Bears. Also ganz viele, der ganze Zoo ist irgendwie mit am Start. Ich denke, dass es trotz der ganzen Bitcherei und trotz der ganzen Probleme, die es gibt, gibt es immer noch einen Zusammenhalt in der Bärenszene. Na klar, gibt es irgendwelche Dramen und ganz viele bescheuerte Geschichten, die ich natürlich auch selbst erlebt habe, wo ich auch selbst ein Arschloch einfach war. Aber ich denke, die findet man auch in der allgemeinen schwulen Szene. Ich denke, die Bärenszene ist schon toxisch, aber ein Zacken weniger toxisch als die allgemeine schwulen Szene.
Aber was findest du so toxisch an der Bärenszene?
Das Toxischste ist das Raster, dass man irgendwie auszusehen hat wie ein bestimmter Typus, dieses ultramaskuline, auch ein gewisses Alter zu haben, also ganz viele Daddy-Son-Gefälle sind da irgendwie ganz wichtig und ganz, wie soll ich sagen, ganz Number-One-Themen in der Bärenszene. Ich finde, die Bärenszene hat ein Problem mit Rassismus. Es ist eine sehr weiße Szene, wenn man sich irgendwelche Flyer oder irgendwelche Ankündigungen anguckt, das sind alles irgendwelche weißen Typen, die da auf der Stange tanzen, aber es gibt tatsächlich noch mehrere andere Hautfarben, die auch irgendwie sich der Bärenszene zugehörig fühlen. Mhm. Und da herrscht ein ganz krasser, wie soll ich sagen, Klassizismus und auch ganz einfach Rassismus in der Szene vor und noch wichtige Schlüsselfiguren, nicht alle, aber einige haben da auch ein ganz hartes Problem mit. Und ich finde, es ist ein spezifisches Bärenproblem. Weniger in Europa, zwar auch präsent in Europa, aber sehr prominent in den USA.
Okay, also ich kenne es halt hier aus Berlin oder halt aus Deutschland ein bisschen, weil ich halt schon selber bei einigen Bärenpartys aufgelegt habe.
Ah, ja, okay.
Oder halt auch war, meistens halt als DJ so. Mhm. Und da war ich auf jeden Fall immer der einzige nicht weiße DJ. Und wenn ich so drüber nachdenke, vermute ich auch die einzige Person, die halt schwarz war, wenn ich so drüber nachdenke.
Oh Mann, ey. Ja, es ist, für Europa ist es relativ typisch. Ich kenne einige POC-Bären aus Deutschland, aus Europa, aber es ist halt wesentlich weniger als natürlich in Amiland. Mhm. Aber selbst da gibt es die skurrilsten Geschichten. Also ich denke, eins der größten, und nicht der größten, aber eine der wichtigsten Bärenpartys ist eine Bärenwoche in Provincetown. Das ist halt so ein schwuler Badeort in der Ostküste. Mhm. Und ich glaube, eine ganz exemplarische Geschichte vor ein paar Jahren, wurden halt irgendwelche Werbeflyer gestaltet und es waren einfach nur weiße Typen, die da irgendwie auf dem Stand gegrätscht haben und irgendwie in die Kamera geguckt haben. Wo ich, und die Ausrede war, oh ja, wir haben das ganz spontan entschieden und in dem Moment hat sich halt keine farbige Person gefunden, die das Foto machen möchte. Mhm. Und hat halt jemand spontan live eine Aktion gestartet. Hey, sind ja irgendwelche Schwarzen, die Bock auf ein Foto haben? Und innerhalb von 5 Minuten war das Foto fertig.
Yeah.
Mit ungefähr, keine Ahnung, 200 schwarzen Typen auf dem Bild.
Yeah.
Also da zeigt sich ganz krass, dass da irgendwie ganz komische Dinge am Laufen sind.
Das geht also ein bisschen auseinander zwischen was möglich ist und was gewollt ist.
Ja, also es ist ein ganz diffiziles Thema.
Mhm.
Aber dennoch denke ich, dass wenn man das vergleicht, wenn ich persönlich vergleiche Bärenszene versus Schwulenszene, denke ich, dass der Ton in der Bärenszene ein bisschen gemütlicher, ein bisschen offener ist und gerade was so, wie soll ich sagen, wenn es darum geht, seinen Körper zu akzeptieren, ist es dennoch ein bisschen einfacher als in der restlichen Szene, in meinem persönlichen Empfinden, dass man halt nicht diesen perfekten Sixpack und die super Chesticles und fette Arme und dicken Hintern und durchtrainierte Beine haben muss, um einigermaßen nur damit mitzuspielen mit den anderen Kindern.
Weil du auf der anderen Seite auch so Sprüche zu hören bekommen kannst, wie du bist mir zu dünn, du bist mir zu unbehaart,
genau,
du bist mir zu jung, du bist mir zu dies, du bist mir zu das. Ne?
Deswegen sage ich in
es
Maßen.
Es ist halt nie perfekt. So,
es
ne?
ist nie perfekt.
Ja.
Es ist nie perfekt.
Dann lass uns mal über unseren aktuellen Fuckboy sprechen.
030 Booty Call. Fuckboy des Tages.
Hallo, hier ist der Till aus Kreuzberg und das ist meine Fuckboy-Story des Tages.
Ich war im Club gewesen, was jetzt natürlich schon einige Wochen oder Monate zurückliegt, war im Frühjahr circa. Danach bin ich nach Hause gegangen, hatte aber irgendwie noch richtig Lust auf Sex und dachte mir, ach, dann guckst du mal, wer aktuell online ist und hab dann auch mit dem Typen schon geschrieben gehabt und dachte mir, guck mal, den kenne ich ja. Gut, dann kannst du mal gucken, ob der Lust hat. Auf alle Fälle hat er dann auch geschrieben, er hat auch Lust, er ist gerade unterwegs gewesen und kam dann sozusagen noch zu mir. Als er dann zu mir kam, war er wirklich richtig betrunken und vor allem, glaube ich, sogar auf irgendwelchen Drogen, wo ich mir dachte, okay, gut, hätte er auch vorher sagen können, aber war nicht so schlimm. Dachte mir, okay, mal gucken, was daraus wird. Er wollte dann kurz aufs Klo gehen, um sich irgendwie fertig zu machen. Allerdings kam er dann lange Zeit nicht mehr aus dem Klo. Irgendwie habe ich dann nachgeschaut, was passiert ist irgendwann mal. Und dann, ja, habe ich dann mitbekommen, dass da irgendwas in die Hose gegangen ist. Sondern er wollte ja auf die Toilette gehen und wollte anscheinend sein großes Geschäft erledigen. Und hat irgendwie vor lauter Suff die Hose nicht mehr runterbekommen rechtzeitig oder wie auch immer. Und hat sich dadurch leider, wie man es nennt, eingeschissen. auf alle Fälle dachte ich mir, scheiße, es ist Winter draußen, es ist kalt draußen, was mache ich denn mit dem? Ich kann ihn ja jetzt nicht so rausschmeißen oder irgendwie heimgehen. Also habe ich mir gedacht, weißt du was, dann zieh den einfach mal aus und dusch den einfach, sodass er wieder sauber ist, pack seine Sachen irgendwie ihm so in den Beutel und dann habe ich ihm sogar noch was von mir zum Anziehen gegeben, eine Jogginghose irgendwie und einen Pullover. Und dann, ja, habe ich ihn aber trotzdem dann nach einiger Zeit nach Hause geschickt, weil ich halt auch gesagt habe, dass das natürlich so nicht funktioniert. Das war meine Story.
030 Booty Call. Fuckboy des Tages.
Ich glaube, ich hätte so gehandelt wie er, wenn ich so gerade frisch neu schwul wäre, so, keine Ahnung, Anfang 20, dann irgendwie noch zu gucken, hey, wie kann man die Situation irgendwie noch handeln und dass man irgendwie auch ein gutes Outcome hat. Aber ganz ehrlich, je älter ich bin, desto mehr bin ich Angehöriger der I don't give a fuck Religion.
Okay.
Wenn jemand zu mir kommt, auf meinem Klo sich erstmal einscheißt und irgendwie in seine eigene Buchse irgendwie vergisst runterzuziehen, dann ist das sein Problem. Und ich hätte ihn eiskalt auf die Straße geschmissen.
Also nicht mehr rangelassen?
Nee, auf keinen. Ich stehe nicht so sehr auf Scat.
Das Schlimme ist ja wirklich, ne? Seit ich weiß, was Scat ist, ne? Also für die, die es nicht wissen, Kacke.
I'm Scat.
Ganz genau, ich kann diesen Song nicht mehr hören. Ich kann diesen Song nicht mehr hören, ohne immer irgendwas zu denken, so, ne?
Oh Mann, ey.
Also die Blüte. Nee, also.
Ich weiß nicht, ob die beiden Mitschwarten verbunden sind irgendwie.
Ich glaube, der hat bestimmt was anderes gemeint, der gute Herr. Aber in meinem Kopf geht das nicht mehr auseinander.
Mein Ratschlag an ihn, ich hätte ihn eiskalt auf die Straße gesetzt. Also the disrespect. Einfach alles voll zu scheißen bei mir und dann noch zu erwarten, es gibt noch schönen Sex danach. Nee, auf
keinen Fall. Naja, es war ja nicht alles voll geschissen, sondern nur die Hose.
Ja, dann ist es wirklich sein Problem. Ich sage, okay, Mäuschen, alles klar, schönen Feierabend. Ich hole mir jetzt einen runter, keine Ahnung.
Bitte tropf mich das Treppenhaus voll. Schau mal, irgendwas in die Richtung passiert.
Du meinst Kategorie verrückte peinliche Sexdates?
Mhm.
Girl. Was kann ich denn?
Wir haben noch gar nicht so richtig über Sex geredet im Allgemeinen.
Nee, ich warte den ganzen Tag auf den
Bring Sex. The juicy stories.
Ich warte den ganzen Tag auf den Sexpart. Okay, Klassiker. Das war um 2001. Das heißt.
Kurz nach dem Krieg.
Kurz nach dem Krieg. Wir hatten ja nichts. Das war, da war ich noch, genau, da habe ich noch studiert. Da war ich noch richtig jung und knackig und voller naiver Hoffnungen. Da war Geromeo noch eine sehr krude Website auf dem Computer.
Ja.
Nichts mit App oder sowas.
Da war das noch, geh aus dem Internet raus, ich möchte telefonieren.
Genau, da war das noch gay.com, wo du irgendwie ganz hardcore mit wilden Leuten in einem riesigen Chatraum gequatscht hast. Und da war es so, dass ich mich mit irgendeinem ungeouteten B-Typen in der berühmten Therma im Europacenter getroffen habe und wir da irgendwie so ganz schüchternen, heimlichen Sex im Dampfraum hatten. Das war natürlich ein bisschen aufregend, weil es natürlich keine schwule Location ist. Es ist halt ein öffentliches Bad.
Ja.
Und der Typ, das war irgendwie eine Geschichte von 3 Minuten. Da war das Thema gegessen.
Ja.
Und der Typ meinte, ach ja, du bist ja ganz heiß und bla bla bla. Ich habe da so eine Gruppe an Freunden, wir treffen uns immer einmal im Monat zu einer Orgie, wenn du willst, kann ich dich einladen. Und so, okay, cool, ja. Und ich war halt jung und naiv und voller Hoffnung. das war am Leopoldplatz. Und der Typ, der hat irgendwie eine riesige Altbauwohnung gehabt und da war halt genug Platz für viele Leute. Und ich war dann das erste Mal da und das war auch ganz spaßig, da waren irgendwie 20 Leute da und wir haben auch einen lustigen Abend gehabt miteinander. Und dachte, okay, cool, geil, habe mich schon auf den nächsten Monat gefreut. Und es fing dann auch irgendwie ganz romantisch an. Und es war so ungefähr von der Lichtstimmung so wie hier, so in deinem Studio so. Stimmungsvolle, farbige Beleuchtung, aber nicht wirklich hell. Man hat nicht wirklich exakt gesehen, was sich da so rumtreibt.
Okay.
Und ich merke dann, dass sich dann irgendein Typ bei mir so, jemand zu schaffen macht bei mir. Und ich war einerseits auch beschäftigt mit jemandem am Rumknutschen. Und als ich mich umdrehe, merke ich, das ist mein Professor aus der Uni.
Oh, das ist ja immer mein Albtraum, ne? Das ist immer mein Albtraum.
Und das war der cringeste Moment ever als junger Gayling. Weil ich hatte mit ihm schon so eine komische homoerotische Erfahrung in der Uni.
Aha.
Also dazu muss man wissen, ich habe Grafikdesign studiert und ein Thema oder ein wichtiges Blogseminar war halt, dass wir uns eine Kamera selber bauen mussten aus Pappe.
Aha.
Und mit Film und in so einem lasergeschossenen Linsenloch. Also echt wirklich cool.
Mhm.
Und dass wir dann unsere Fotos selbst entwickeln mussten in den Rotlichtraum.
Okay.
Das waren halt so riesige, größer als A4 Silberpapier. War ziemlich cool.
Mhm.
Und irgendwie das Prinzip zu kapieren, mussten wir halt, am Anfang war die Aufgabe irgendwie, irgendwelche Gegenstände auf diesem Papier zu arrangieren, dass es irgendeine spannende Komposition gibt, irgendwie Lego-Bausteine oder was auch immer. Und ich hatte vergessen, dass wir irgendwas mitbringen sollten, also habe ich einfach mit einer Federmappe irgendwie Radierer und Bleistift genommen und weil ich so ein cooler, edgy, scheiß Student war, auch noch ein Kondom. Und du musst dir vorstellen, jede von diesen Rotlichtkabinen war halt so eine eigene kleine Kabine.
Mhm.
Und ich kann mich erinnern, dass dieser Typ schon damals von hinten kam und mir irgendwie irgendwelche Kompositionen empfohlen hat und total ASMR-mäßig mir irgendwelche Vorschläge ins Ohr gehaucht hat.
Wo ich
denke, so, ich fand ihn auch, und ich fand ihn auch nicht geil oder irgendwie sowas. Ich
dachte, also war nicht hot?
Nee, überhaupt nicht. Also ich finde ihn auch jetzt, glaube ich, nicht hot. Also absolut der Daddy-Bär. Aber wo ich mir auch gemerkt habe, so.
Aber auch nicht aus der Kategorie einmal geht schon.
Nee. Und das war wirklich, in dem Moment wusste ich mir auch nicht zu helfen. Ich habe sich dann, also hier, fast forward wieder zu dieser verrückten Sexparty. Ich bin dann in dem Augenblick einfach gegangen.
Mhm.
Ich habe nicht mit ihm gesprochen, ich habe mit niemandem gesprochen. Ich habe mir einfach Hose an, Hemd an, Jacke an, ohne polnischer Abgang einfach abgehauen, wirklich.
Okay, aber ich muss ganz kurz fragen, wenn du sagst, an mir zu schaffen gemacht, was genau meinen wir damit?
Ich weiß nicht genau, ob es seine Hand oder sein irrigierter Penis war, der versucht hat, irgendwie an meiner Poperze rumzuspielen.
Okay.
Weil ich mich einfach umgedreht hatte und ich kann mich echt beim besten Willen
nicht. Aber meinst du, hätte ich erkannt?
Ich glaube schon.
Also es war schon kein Zufall.
Ich hatte auch schon damals dieses ziemlich prominente Tattoo am Rücken. Das sieht man auch, wenn ich jetzt ein T-Shirt anhab. Das heißt, er muss es erkannt haben. Oder vielleicht ist er sogar direkt auf mich zugegangen deswegen.
Mhm.
Und dann am allergeilsten war es natürlich, als ich das nächste Mal wieder ein Seminar mit ihm hatte. Damals war ich einfach zu unreif. Es ist einfach komplett verdrängt, nicht angesprochen. Es kam nie wieder vor. Ich bin auch nie wieder auf diese Sexparty gegangen.
Okay.
Weil das Risiko einfach zu hoch war. Ich habe dann irgendwie eine okaye Bewertung bekommen für dieses Seminar, aber auch nicht großartig.
Denk dran, du hättest besser abschneiden können.
Ja, ich hätte mir echt die beste Note holen können.
Vor allem mündlich.
Mündlich und anal.
Okay, krass. Wobei ich das auch gehabt habe, dass ich mal, als ich noch bei Tinder war, von einem meiner Dozenten mit einem Super-Like markiert wurde. Und dann dieses Dilemma hatte, dass ich nicht wusste, wie gehe ich damit jetzt um? Also bin ich jetzt freundlich und sage ja? Bin ich assi, weil wenn du ein Super-Like vergibst, weißt du auf jeden Fall, die Person sieht es auf jeden Fall und ignorierst es.
Okay.
Ja. Dumm gelaufen, ne?
Okay. Ey, aber ey, wir sind alle jung und in unserer Stadt wie Berlin, wenn du irgendwie, wenn du denselben schwulen Interessenkreis hast, rennst du dir irgendwann unweigerlich über den Weg. Und das war bisher so das einzige Mal, wo das so passiert ist.
Ja, wobei ganz ehrlich, so Apps eher das Ganze ja schon wie so ein bisschen aufschwemmen oder ein bisschen ja. so verteilen, so ein bisschen auseinandertreiben, so, ne?
Ja, das stimmt schon. Aber damals war es eben die appfreie Zeit. Mhm. Es war alles am PC. Man musste sich halt irgendwie verabreden und irgendwelche Sachen arrangieren. Das war auch alles viel, wie soll ich sagen, unkontrollierter. Also eine Geschichte, ich glaube, die ist sehr Standard vom Awkward Level. Ich hatte mich irgendwie verabredet mit einem Typen, der war irgendwie tief im Osten und ich war damals noch in Steglitz, habe ich gelebt. Das heißt, es war halt ein langer Scheiß-Hike bis in den Osten. Natürlich auch Student, keine Kohle für Taxi, Uber gab es ja damals auch gar nicht oder sowas.
Ja.
Das heißt, man ist dann irgendwie total aufgeregt und hoch irrigiert da irgendwie in diese Veranstaltung hingelaufen. Ja. Und ich weiß noch, dass der Typ, der ist dann irgendwie nach, keine Ahnung, nach 20 Sekunden ist der gekommen. Einfach nur mit Petting, mit einem Rumspielen. Und ich dachte so, Alter, ey, ich habe jetzt den halben Samstag geopfert, um hierher zu kommen.
Ja.
Aber der hat das total süß gesaved. Er meinte so, ach Mensch, das tut mir jetzt leid. Aber wenn du willst, kann ich dir jetzt Schokoplätzchen backen.
Oh Gott.
Das heißt, wir haben da echt in der Küche gehangen. Der hat auch irgendwie schon diese Masse hat er irgendwie vorbereitet gehabt.
Er hat schon geahnt.
Ja, keine Ahnung, anscheinend. Und wir haben da echt total putzigerweise irgendwie Kekse gebacken und dann irgendwie noch gegessen mit Schoko und Tee. Und es war irgendwie total schön. Aber der Sex war halt richtig kacke.
Okay, aber gab es dann nach dem Plätzchenbacken noch eine Runde zwei?
Nee. Ich hatte auch echt keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Ich war da wirklich, ich war nicht mehr im Sex-Mode. Und er wahrscheinlich auch nicht.
Mhm.
Und wie gesagt, das soll jetzt kein Judgment sein für Typen, die schnell kommen. Alles fein. Aber damals, als junger Schwuler, war ich halt schwer enttäuscht, weil es halt wirklich nicht so einfach war, jemanden zu finden auf irgendwelchen Webseiten oder irgendwelchen obskuren Chats, wo es auch gepasst hat, weil da hat es auch enorm viele Faker und enorm viele Idioten einfach. Heute immer noch, aber es ist einfacher, sie rauszufiltern.
Und es gibt Uber, das heißt, du bist ja nicht im Zweifelsfall anderthalb Stunden unterwegs, nur um irgendwie festzustellen, an der Tür passt nicht.
Stimmt. Ja? Und ich bin natürlich auch im Verlauf der Zeit hier übelst gecatfischt worden von irgendwelchen Leuten.
Ehrlich?
Ja. Also als Begriff für deine Hörerschaft, ein Catfish ist jemand, der vorgibt, jemand anders zu sein. Meistens jemand, der super heiß ist. Natürlich war ich jünger, super horny, super dumm. Und jemand schickt mir irgendwie super heiße Bilder von irgendwelchen super tollen, sexy Bären. Und ich denke so, oh geil, du bist hier in Deutschland? Oh ja, ich bin in Deutschland. Komm mich doch besuchen, ich bin hier im Hotel Adlon.
Und dann bist du da wirklich hingegangen?
Und dann bin ich wirklich hingewackelt ins Hotel Adlon. Und du kannst nicht einfach so in irgendein Zimmer wackeln im Hotel Adlon. Du musst dann in der Lobby warten. Bis du abgeholt wirst.
Wenn überhaupt.
Und das Problem war, es war ein riesen Hackmack, auch irgendwie reinzukommen ins Hotel Adlon, weil ich natürlich als armer Student nur Turnschuhe hatte. Du darfst ja nur mit geschlossenen Schuhen rein. Da musste ich den Typ an der Tür erstmal belabern. Ja, ja, ich werde abgeholt, nur 5 Minuten. Und es war halt, ich bin da echt im Kreis gelaufen für eine Stunde, bis mir es irgendwie aufgegangen ist. Okay, krass, du bist jetzt richtig krass verarscht worden. Ey.
Aber mal ganz ehrlich, ich finde, wenn du schon in so ein Hotel reingejagt wirst und dann da irgendwie wartest, es ist immer so ein Moment of Shame.
Oh, total.
Weil du weißt ganz genau, die Leute, die da arbeiten, wissen ganz genau, warum du da bist. Man sieht das quasi an, dass du quasi das Piece von irgendjemandem bist, von der Kundschaft. Und das ist dann immer so, du fragst dann zum Beispiel, wo du hin musst und du kriegst schon diesen Blick und die wissen ganz genau, was los ist. So, ne? Yeah. Oder du sitzt dann da oder du versuchst dann irgendwie so klammheimlich zum Aufzug zu watscheln, ohne dass man dich sieht. So ein bisschen so im James-Bond-Look, so die Wand entlang so. Die sehen das sofort und die wissen das ganz genau und du musst mit diesen judgmental Blicken einfach leben, so, ne?
So ist es einfach, aber ey, ich glaube, die Jungs im Hotel, die sehen das jeden Tag, Tag ein, Tag aus und irgendwann denken sie auch noch, ey, scheiß drauf, ey, alle sind nur noch juckig in dieser Stadt. Stimmt auch bis zum...
Vielleicht sind die aber schon mittlerweile so abgebrüht, dass sie dann schon die Leute so bewerten, die so durchlaufen, so nach dem Motto, das ist eine 5, 3, so, das ist ein Gnadenzwick, einmal geht schon, so nach dem Motto, weißt du?
Ja, also. Ich würde es genauso machen, wenn ich im Hotel arbeiten würde.
Vielleicht einigen Leuten steckt man die Nummer zu, weil du denkst, ey, der sieht sowieso so aus, als ob er quasi ihn ranlässt. Nein, das ist gemein, Spaß.
Pfui. Aber wenn wir schon beim Thema Hotel sind, also hier Geschichten, Thema des Blockers, Geschichten aus meiner Jugend. Ich hatte auch mal eine spannende Erfahrung und ich muss auch hier im Vorfeld sagen, ich bin pro Sexarbeit, das soll kein Judgment sein, das soll kein Niedermachen sein. Aber das war für mich das allererste Mal, wo ich mit sowas konfrontiert wurde. Ich habe halt mit irgendwelchen Typen auf irgendwelchen Apps gequatscht, nicht Apps, wieder online, wieder mal in irgendeinem Hotel-Date, wieder mal irgendwie ein schickes Hotel am Potsdamer Platz, ich habe den Namen vergessen. Und wir hatten dann auch ganz okayen Sex mit zwei Typen aus Spanien und die hatten irgendwie, keine Ahnung, die haben irgendwie wichtige Jobs gehabt hier in Berlin. Wir haben jetzt nicht so lange drüber geredet. Und irgendwann sagt der eine zu mir so, ach komm hier, wo musst du denn wieder zurück nach Steglitz? Ach, das ist ja richtig weit weg. Na hier, nimm dir mal ein Taxi. Und da rückt er mir irgendwie einen 200-Euro-Schein in die Hand.
Okay, wow.
Und ich dachte so für einen kurzen Moment, oh krass, ey, ich bin eine Nutte. Und ich dachte, aber ich bin auch ein armer Student, der sich nur von Snickers und Instant-Suppe ernährt.
Ja.
Und ich habe das Geld genommen. Ich bin natürlich mit der BVG dann wieder nach Hause gefahren.
Weil er meinte, wechsel jetzt zurück, oder was?
Das wäre ja geil. Aber das war für mich so ein kleiner Moment, wo ich gemerkt habe, wow, das war jetzt für mich so einfach, Geld zu verdienen, in Anführungsstrichen, mit Sex.
Mhm.
Eine ganz spannende Erfahrung. Und in dem Moment war es auch okay für mich, das Geld zu nehmen. Aber es hat mir für einen ganz kurzen Mini-Augenblick gezeigt, ey, ja, es ist, die Verführung ist auf alle Fälle da, schnelles Geld mit Sex zu machen. Das war jetzt nicht mein Lebensplan, aber ich bin dankbar für die Erfahrung im Nachhinein.
Aber würdest du es nochmal machen?
Gute Frage. Ich würde es nicht planen. Ich würde jetzt niemandem sagen, hey, keine Ahnung, wir haben Sex, es kostet einen Huni oder keine Ahnung. Wenn mir jetzt irgendwie Geld anbieten würde, würde ich eventuell es ablehnen, weil ich einfach jetzt Geld verdiene mit einem anderen Job. Wenn ich jetzt in einer Situation wäre, wo ich sagen würde, ich brauche die Kohle, würde ich es ohne Bedenken nehmen.
Aber würdest du auch Geld bezahlen?
Ich habe bisher noch nie jemanden gezahlt für Sex. Ich glaube, das ist auch mehr so eine Art, wie soll ich sagen, Spiel für mich, dass ich denke, hey, ich habe immer noch enough Hotness, dass ich sagen kann, ich kann auf Leute zugehen und sagen, hey, lass uns einfach Spaß haben, weil ich das weniger als eine Dienstleistung sehe, als etwas, was beiden Leuten Spaß macht.
Aber ich meine, das Ding ist ja bei Sexwork, dass es ja auch ein Part sein kann, dass auch Leute für Sex bezahlen, auch wenn sie weitaus die krassesten Leute überhaupt bekommen könnten, sondern weil es einfach in diesem Moment geht, der Übergabe.
Ich weiß, es ist Übergabe.
Dieses Machtspiel.
Ist ein Powergame.
Genau, dieses Powergame. Boah, ich rülpste die ganze Zeit in mich rein, so heimlich. Ich hoffe, man hört das nicht, ne?
Ich höre nichts auf meinem Kopfhörer, aber ey, muss es nachher rausschneiden. Persönlich würde ich, glaube ich, nicht für Sex zahlen, weil ich eben auch dieses Spiel einfach mag, irgendwie Leute ins Bett zu kriegen. Mhm. Und ich hatte es ja schon anfänglich erwähnt, es war für mich damals einfach ein ganz krasses Ding, jeden Tag irgendwie mindestens einmal jemanden im Bett zu haben, wenn nicht, war es ein verlorener Tag. Und einfach dieses Gewohnheit zu haben, okay, dafür zahlt man nicht. Und ich denke auch, und das ist eine Beobachtung aus der Bärenszene, es gibt relativ weniger Sexarbeiter in der Bärenszene als in der restlichen schwulen Szene.
Ist das so?
Ich vermute ja. Ich kenne einige und es sind auch die einzigen, die ich kenne in einem Umfeld, wo ich sage, okay, ich kenne weniger heterosexuelle Sexarbeiter anstatt schwule Sexarbeiter, da ist das die Proportion schon wesentlich höher.
Mhm.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich, weil ich mich auch einfach mehr in der Bärenszene bewege, habe ich das Gefühl, dass es weniger gibt in der Bärenszene als in der restlichen Szene.
Und was denkst du, woran liegt das?
Ich denke, Bären haben auch oftmals nicht so viel Lust auf Sex.
Oder die backen dann lieber Plätzchen.
Oder backen Plätzchen. Ganz oft geht es einfach um nicht sexuelle Themen. Ich weiß, man kann auch einfach für Begleitung zahlen. Das ist auch spannend.
Gespräche.
Oder Gespräche.
Zuneigung. Ja.
Aber ich denke, es sind oft so ganz lapidare Themen. Einfach irgendwie zu Hause abhängen und PlayStation spielen oder sowas. Mhm. Oder eine andere Sache, wo ich denke, dass Leute auch weniger bereit wären dafür zu zahlen, sind so ganz nerdige Themen. Mhm. Ich denke, so nerdige Geschichten findet man in der Bärenszene auch häufiger als in der restlichen Schwulszene. Keine Ahnung, irgendwelchen AD&D-Rollenspiele oder Brettspiele oder Kartenspiele oder Magic, Computerspiele.
Mir ist ja recht aufgefallen, dass in der Bärenszene, also ich meine, ich kenne jetzt ein paar Bären so insgesamt, man kennt sie halt.
Ja.
Wo so Star Trek wohl das Thema ist, genau. Die total, total gerne gamen. Also ich kenne wirklich. Also wenn ich drüber nachdenke, ich kenne, glaube ich, fast nur schwule Gamer. Bei meinen Hetero-Kumpels, das ist nicht mehr so ein Thema, so seit die so 17 waren, da hat sich das erledigt, aber bei den Schwulen geht es noch weiter.
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Und ich denke, dieses ganze Nerdtum und die Comics ist auch ein ganz großes Thema.
Ja. Yeah.
Es gibt so diese typischen Attribute, Comics, Computerspiele, Manga, all sowas. Themen, die man seltener findet als in der restlichen Schulszene, meiner Meinung nach. Ich habe eine Frage.
Erzähl.
Also wir hatten ja die ganze Zeit über diverse Phasen der Beziehung gesprochen. Du hast ja jetzt auch einen frischen Freund.
Frisch.
Frisch aus der Verpackung.
Der riecht noch ganz neu. Der
riecht noch nach Neuwagen.
Genau.
Ich schätze, ihr seid in der rosa Brillenphase oder redet ihr auch über offene Beziehungen, Leute von außen? Wie ist es denn bei euch?
Also bei uns ist es noch total frisch, aber ich glaube auch ganz ehrlich, dass das niemals eine Beziehung wird, die offen ist. Weil er absolut nicht der Typ für sowas ist. Was ganz witzig ist, aber wenn du ihn so siehst, sieht er, glaube ich, schon so ein bisschen aus, wie viele Leute sich so ein Porno-Daddy vorstellen, so ein bisschen.
Okay.
Also der sah jetzt gerade, als du ihn gesehen hast, also so ein bisschen fertig aus.
Okay, das muss ich auch sagen. Porno-Daddy.
Aber normalerweise ist es halt wirklich so, es ist echt witzig, weil er eigentlich total traditionsbewusst ist. Also im Sinne von, er ist wirklich so total eine offene Beziehung, Dreier oder solche Dinge, das wäre für den nie ein Thema. Also der ist ja wirklich sehr traditionell im Sinne von, dass er sagt so, hey, was passiert, passiert unter uns, wir sind ein Team und die anderen Leute können machen, was sie möchten, aber das findet bei uns nicht statt so. Irgendwie, die Beziehung ist witzigerweise so ähnlich zustande gekommen wie bei dir. Also ich war im Urlaub, also kurz nachdem wir nackt schwimmen waren, war ich in Holland Urlaub machen und wegen Corona war das jetzt so semi-aufregend, weil du konntest nicht viel machen, meine Freunde hatten keine Zeit, meine Freunde waren irgendwie, man muss dazu vielleicht auch sagen, ich hab sehr, sehr viele Freunde in Holland, weil ich da häufig schon aufgelegt habe, weil ich da mal gewohnt habe. Als ich dann da war, war das dann so, die hatten alle wenig Zeit, das Wetter war scheiße, also es war wirklich so ein Urlaub, wo ich eigentlich die meiste Zeit in meinem Hotelzimmer gewesen bin.
Oh Mann.
Und dann habe ich mir so eine App runtergeladen, wie du vorhin so grob beschrieben hast. Es war zwar nicht Growler, sondern es war Scruff.
Yay.
Shoutout an alle Nutzer. Und auf jeden Fall war es halt irgendwie witzig. Ich habe mir einfach so, das muss man vielleicht sagen, für die Leute, die die App nicht kennen, man kann sich da alle Nutzer angucken, die just in diesem Moment weltweit einchecken.
Ah, das ist ähnlich, ja.
Und da habe ich dann tatsächlich sein Foto gesehen, bin auf sein Profil gekommen und dachte mir so, und bin dann einfach mal so ganz sanft in die DMs geslidet, habe ihm geschrieben, hey Bu. Und ich glaube ganz ehrlich, dass er witzigerweise gleichzeitig auch auf meinem Profil war.
Aha.
Und meinte eigentlich, witzig, dass du mir gerade schreibst, ich wollte dir gerade schreiben. Wir haben dann geschrieben, haben dann gefacetimed, weil ich hatte eh nichts Besseres zu tun.
Ja,
das hat irgendwie so von Anhieb super gut funktioniert. Also wir haben super verstanden, gleicher Sense of Humor, optisch wirklich voll mein Typ. Dann haben wir die ganze Zeit, während ich in Holland war, halt geschrieben. So. Also eigentlich war es ein bisschen so, wie als ob ich mit ihm Urlaub mache. Ich war zwar alleine da, aber dann habe ich halt immer die Kamera irgendwie dabei gehabt, dann irgendwie mal, keine Ahnung, wenn ich irgendwie rumgerannt bin, kurz ein bisschen draußen gefilmt, hat er was gesehen. Also es war so ein bisschen wie so ein betreuter Urlaub, so wenn du so möchtest.
Virtuelle Begleitung.
Genau. Und ich hätte auch Geld bezahlen können für andere Leute, um eine Begleitung zu haben. Ne? Da wären wir wieder bei unserem,
Sexarbeiter-Thema.
Escort-Thema, genau. Nee, aber auf jeden Fall war es dann halt so, wir haben uns super verstanden, haben uns dann auch getroffen. Witzigerweise, er ist dann wirklich die Woche drauf nach Berlin gekommen, weil er gesagt hat, weißt du was, ganz ehrlich, ich möchte nicht, dass das Ganze, was wir hier gerade haben, weil es irgendwie viel Potenzial hat, einfach so verschwindet, so nach dem Motto, so dieses, du chattest mit irgendeinem heißen Typen irgendwo auf der Welt, unter Umständen schickst du das und das Foto und dann sieht sich nie und dann war's das und dann fällt das auseinander. Der ist dann wirklich hergekommen und wir haben uns super verstanden auf Anhieb, also es war wirklich, hat sofort geflutscht einfach so, ne, also das war wirklich so, als ob wir es immer gekannt hätten.
Oh, super.
Und seitdem sind wir zusammen. Und das Witzige ist halt, dadurch, dass halt Corona ist, wir halt quasi alle im Homeoffice irgendwie arbeiten, ist es halt auch so, dass wir halt auch irgendwie viel bessere Möglichkeiten haben, Zeit zu verbringen. Also nach seinem ersten Besuch war ich dann bei ihm für ein verlängertes Wochenende. Also das war noch im Sommer, wo man noch so reisen konnte. Dann war es dann so, dass das dann ja so ein bisschen so umgeschlagen ist. Und dann ist er noch hierher gekommen und ist mehr oder weniger hier gestrandet und ist jetzt seit 5 Wochen bei mir zu Hause. Das heißt, wir sind hier wirklich auf kleinstem Raum die ganzen 5 Wochen so. Ich meine, du siehst, das ist wirklich nicht groß, ne?
Ja.
Aber läuft super. Also wir verstehen uns echt, echt gut. Wir streiten uns nicht, wir gehen uns nicht auf die Nerven. Also das sind schon mal super gute Voraussetzungen.
Ja, das stimmt. Ja.
Und ich denke, das hat halt echt wirklich so richtiges Potenzial auf jeden Fall. Bin da sehr positiv gestimmt. Jetzt bin ich halt wirklich wie so eine Hausfrau so oder so ein Hausdaddy. Guck mal, ohne Scheiß, du hast es schon, glaube ich, angesprochen, so, ne? Ich habe hier ganz viele Pflanzen. Ne? Ja. Der Höhepunkt ist so, was koche ich heute?
Also, oh Mann.
Ich meine, wenn man mich vor einem Jahr kennengelernt hätte, hätte man sich vielleicht gedacht, okay, der Typ ist möglicherweise Boyfriend-Material, aber er ist kein Hausmann. Ne?
Ja.
Aber guck mal, also so schnell geht's, so schnell geht's.
Ich finde, in der ersten Phase der Beziehung ist es total typisch, dass man dieses Cocooning hat, nur uns against the world und es ist auch alles komplett fein. Ich denke, das ist total natürlich.
Mhm.
Da ist nichts Schlechtes dabei. Uns gegen die Welt.
Ja, so. Uns gegen die Welt.
Und ich finde, so eine Phase ist auch ganz wichtig, um irgendwie eine Art Basis oder Fundament für eine Beziehung zu haben, die auch wirklich Tiefgang hat und wo man weiter drauf aufbauen kann. Und ich finde, wenn man zu früh versucht, das irgendwie gewaltsam zu öffnen und zu sagen, ha, okay, aber lass uns doch wild und frei sein und irgendwie rumvögeln die ganze Zeit. Ich denke, nicht jeder oder nicht jede Beziehung ist dafür von Anfang an bereit.
Aber ich meine, das Ding ist ja auch, nicht jede Beziehung ist dafür gemacht.
Genau, und deswegen wollte ich jetzt so, darauf ansetzen, ist, dass Sex-Positivity ist eine gute Sache, in meinen Augen. Sex als was Schönes, als was Positives zu sehen, als etwas, was sehr angenehm ist für alle Beteiligten, als etwas, was wenig bis kein Bedrohungspotenzial hat, irgendwas zu zerstören.
Mhm.
Also auch keine Beziehung zu zerstören. Und ich denke, dass es auch viele Paare gibt, die für den Rest ihres Lebens einfach sehr glücklich und sehr erfüllt sind, wenn sie nur sie beide sein können. Aber ich denke, dass es auch eine extrem hohe Anzahl an Paaren gibt, die sich das alles nur einreden, weil eben der Druck aus der Gesellschaft da ist, dass das perfekte Modell ist. Dass alles andere abwegig ist, dass alles andere dazu führt, dass man eine seelenlose Schlampe ist.
Mhm.
Und das ist falsch in meinen Augen.
Ja.
Ich finde, man sollte die Güte einer Beziehung nicht daran bemessen, wie lang man irgendwie zusammen ist, auf Teufel komm raus,
ja,
sondern wie tief eine Beziehung geht.
Absolut. Aber wobei ich ja sagen muss, aber wie gesagt, man muss halt dazu auch immer sagen, grundsätzlich alle Beziehungen sind unterschiedlich. Einige,
ja,
Leute haben Potenzial für das, die anderen haben Potenzial für das. Und ich glaube, das Komische ist irgendwie bei mir, ich fühle mich so ein bisschen durch Corona jetzt, dadurch, dass man halt quasi nichts machen kann, dass die ganzen Auftritte nicht stattfinden, dass du zu Hause, ja, bist, dass du dich nicht großartig mit Leuten treffen kannst. Und auch angenommen, ich wäre jetzt irgendwie schlampig drauf, mhm, ich könnte mich ja noch nicht mal mit Leuten treffen, ne? Ohne dass das jetzt irgendwie fragwürdig wäre.
Ja.
Oder ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben müsste, ne? Einfach so der Gesamtverantwortung,
ja,
anderen Menschen gegenüber. Das Ding ist irgendwie, dadurch fühlt es sich so ein bisschen an, als ob man so zwangsläufig erwachsen wird. Ne? Im Sinne von, du kannst nicht feiern gehen, du kannst nicht deiner jugendlichen Unvernunft nachkommen, in welche Richtung auch immer die geht, sondern du bist eigentlich durch Corona quasi dazu gezwungen, zwangsläufig erwachsen zu werden, zu Hause zu sein, dich um deine Wohnung zu kümmern. Ich meine, alleine schon, wenn du guckst, so auf der Straße. Es ist jetzt noch so ein Monat hin bis Weihnachten. Ich habe das Gefühl hier bei mir in der Nachbarschaft, dass irgendwie alle Leute total heimelig werden. Ich glaube, du hast noch nie so viele Lichterkränze, Sterne oder sonst irgendwas an den Fenstern gesehen. Das ist ein bisschen wie in meiner Kindheit. Ich habe das Gefühl gehabt, ab 2000 hat das kaum noch stattgefunden. Dieses Jahr ist es ja inflationär einfach. Und du merkst irgendwie, dass da so ein Umdenken losgeht. Und ich glaube, durch dieses ruhiger werden, Besinnung, so sich so zu besinnen, habe ich das Gefühl, dass halt einfach Leute in sich gehen und vielleicht auch einfach Beziehungen anders werden. Und ich meine, ich habe auch schon eine offene Beziehung gehabt, was okay war. Aber irgendwie habe ich dieses Gefühl, diese geschlossene Beziehung, dass ich das gerade irgendwie besser für mich finde, just in diesem Moment. Also ich habe immer das Gefühl, das passt gerade besser in mein Leben, als die Möglichkeit, großartig was anderes zu haben. Aber abgesehen davon, mit wem soll ich auch gerade was haben?
Das stimmt. ich weiß nicht, ob das möglich ist und ich weiß nicht, ob das alles noch existiert, unsere Freundschaft und dein Podcast und alles. Aber ich hätte echt total Bock drauf, dass wir uns in 3 Jahren oder sowas nochmal unterhalten,
mhm,
und anknüpfen. An das, was wir gerade eben so gesagt haben.
Man weiß natürlich ja nicht, wie es aber weitergeht. So, ne?
Natürlich.
Aber jetzt gerade im Moment finde ich so, passt das für mich irgendwie. Ne?
Kann ich auch total gut nachvollziehen. Wie gesagt, die ersten 2 Jahre bei uns, bei Will, war auch absolut closed. Und natürlich haben wir ganz offen darüber geredet, dass wir einfach total juckig und geil sind. Und was ich jeder halbwegs attraktive Typ auf der Straße irgendwie sofort irgendwelche Gelüste auslöst. Und natürlich, das will ich auch gar nicht tabuisieren, das Thema hier, hatten wir auch Rückfälle sozusagen. Das heißt, wir haben nicht miteinander gecheatet. Das heißt, wenn wir irgendwie mit jemandem rumgeknutscht haben oder besoffen waren und jemanden an die Gurke gefasst haben, dass wir dann auch darüber geredet haben und dass das kein Geheimnis blieb.
Yeah.
Und wir hatten beide Slip-Ups und natürlich waren wir dann in dem Moment einfach traurig und auch, wie soll ich sagen, enttäuscht gewissermaßen, dass wir es dann nicht geschafft hatten, in Anführungsstrichen. Aber ich denke, wenn man das einfach akzeptiert und sagt, hey, wir sind einfach ganz normale Menschen, dann kann man auch mit seiner Idee einfach weitergehen, ohne dass man jetzt absolute Dramafilm fährt und sagt, na dann ist es ja alles im Arsch. You know?
Yeah.
Ich denke, man sollte sich einfach selbst immer treu sein, egal in welcher Phase der Beziehung man sich befindet. Ich denke, was total hilfreich ist, ist im besten Falle viele beschissene Beziehungen zu haben, um zu wissen, was nicht so gut läuft. Will und ich hatten das Glück, in Anführungsstrichen, dass wir beide viele beschissene Beziehungen davor hatten und einfach dadurch wussten, was wir wollen und was wir nicht wollen. Mhm. Ich habe beispielsweise in einer sehr langen Beziehung davor gelebt, mit jemandem, mit dem ich Poli war.
Das wollte ich gerade fragen, aber zack, als ob du es geahnt hättest. So, ne? Guck mal, da habe ich mir gerade hier vor Schreck meinen ganzen Drink über die Hose geleert.
Whisky in den Schritt gekippt.
Wisch es auf. Nein, aber auf jeden Fall.
Und weg ist die Monogamie.
Genau, so schnell kann es gehen. So, ne?
Russ.
Darauf dann erzählt. Also, du warst in einer polyamorösen Beziehung, aber die war scheiße.
Nein, nicht scheiße, aber sie war nicht das, was ich wollte. Mhm. Ich bin dieser Beziehung sehr, sehr dankbar im Nachhinein. Es war alles hochdramatisch immer und mit ganz vielen Problemen behaftet. Und Dreier-, Vierer-Konstellationen können durchaus funktionieren, aber brauchen enorm viel Kommunikation und enorm viel.
Ist es für dich nicht komisch? Ich meine, ich weiß, dass du schon Dreier und was weiß ich, was du für Konstellationen hattest mit Will, also mit deinem Partner. Ist das für dich nicht komisch zu sehen? Ich weiß jetzt nicht genau, wer jetzt welchen Part bei euch einnimmt, aber ist das jetzt nicht komisch, irgendwie zu sehen, wie Will gerade einem anderen Typen hier ein oder keine Ahnung was? Zum Beispiel, das wäre eine Sache, auf sowas hätte ich keinen Bock. Also wie gesagt, ich kann mir vorstellen, je nachdem, mit wem ich zusammen bin, eine offene Beziehung zu haben. Gerade nicht, aber im Allgemeinen könnte ich mir das schon vorstellen. Aber das ist eine Sache, die würde ich nicht sehen wollen.
Warum?
Kein Bock.
Warum?
Nee, ich weiß nicht. Also ich glaube, das wäre einfach eine Sache, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Das ist nur ein Gefühl. Und du weißt ja, Gefühle kann man nicht immer so gut beschreiben. Aber das wäre ein Gefühl, wo ich glaube, das müsste ich nicht sehen. Ich finde es okay. Ich finde es okay. Also wenn ich eine offene Beziehung wäre, fände ich es okay, wenn die andere Person was mit anderen Leuten macht. Aber ich möchte keine Details wissen und ich möchte es nicht sehen.
A, glaube ich, dass man sich in so ein hypothetisches Szenario extrem reinsteigern kann. Ich möchte das nicht sehen. Wie wäre das für mich, wenn ich meinen eigenen Partner sehen würde, wie mit jemand anderen vögelt und sowas? Weil man dann, oder bin ich, also ich beziehe es einfach mal auf mich, weil ich dann die Tendenz einfach habe, wirklich vollkommen zu theorisieren und in total verrückte Szenarien abzudriften, wo man einfach in total lange Gedankenzyklen verfällt, die zu gar nichts führen. Mhm. Deswegen habe ich für mich die Entscheidung einfach vor einigen Jahren schon getroffen, wenn ich irgendwelche problematischen Szenarien habe, am besten das zu konfrontieren und das auch wirklich zu erleben.
Dann machst du das Motto, ich möchte es eigentlich nicht sehen, aber ich gucke gerade so mal hin. So.
Ja, weil ich dann einfach weiß, okay, das ist dann wirklich die richtige Erfahrung. So fühlt sich das ein. Aha. Anstatt wirklich in meinem Kopf irgendeine Fantasie zu haben die ganze Zeit. In meinem Beispiel, und ich hoffe, das klingt jetzt einfach nicht zu hippie-mäßig, wenn ich meinen Partner sehe, wie er mit jemand anderem vögelt oder einfach Spaß hat, dann triggert das in mir kein Gefühl von Eifersucht oder Neid oder Missgunst. Oder ich habe auch nicht das Gefühl, die Liebe, die er jetzt für mich empfindet, fließt jetzt in diese andere Person rein. Es ist ganz viel Freude da, wo ich merke, wow, der hat gerade eine total gute Zeit. Mhm. Und der hat eine noch bessere Zeit, weil ich dabei bin und ich das gut heiße und ich das vermutlich sogar noch geil finde, wie schön das einfach aussieht. Weil ich finde ja wohl in dem Moment nicht hässlich oder sowas. Ich finde ihn ja weiterhin extrem attraktiv und schön.
Ich glaube ja nicht, dass du Will hässlich findest, sondern die Person, die über Will hängt.
Ich glaube, oder, das ist na gut, das Problem. Na gut, da muss man halt im Vorfeld dafür sorgen, dass der andere keine Gesichtsfünf ist.
Nee, aber keine. Nee, ich meine, ich glaube, mir wäre es wirklich so, unabhängig, wie die Person aussieht, ist es einfach so ein Ding, wo ich einfach denke, das muss ich nicht sehen, das will ich nicht sehen. Und ich glaube, ich möchte auch, ich kann dir nicht erzählen, warum, und ich klinge bestimmt super verklemmt, aber ich hätte auch keinen Bock, dass mein Partner mir dabei zuguckt.
Mm.
Also, wo ich einfach denke, so, ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwie emotionally nicht so involved wäre, klar, warum nicht, wenn es jetzt irgendein Fuckboy oder so wäre, why not? Aber wenn es jetzt irgendwie mein Partner ist, der meine Eltern kennt, mit dem ich mir irgendwie hier das und das vorstelle, so total kitschig, ich weiß nicht, das würde, glaube ich, zu sehr clashen irgendwie.
Ich denke, für mich ist es einfach extrem befreiend und extrem schön und auch die Beziehung tiefer machend, wenn ich meinem Partner die Möglichkeit gebe, mich in solchen Momenten auch zu sehen, weil das auch ein Aspekt von mir ist.
Ja.
Ich kann jemanden anderen total geil finden und total abgehen wie Zäpfchen und meinem Partner die Möglichkeit zu geben, das zu erfahren, das eröffnet ihm eine Facette, die sonst extrem schwer zu teilen ist. Und dann noch in einer Konstellation zu sein, das gut zu heißen und das zu genießen zusammen, für mich persönlich ist es ein ganz neues Level an Intimität und Tiefgang einer Beziehung.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es voll schön, das zu hören. Ich frage mich an der Stelle nur ein bisschen, wer von uns beiden war auf der Waldorfschule, du oder ich?
Ich kann leider meinen Namen nicht tanzen.
Ja, ich aber. Ich kann sogar ganze Sätze tanzen.
Wow, nein, nicht schlecht. Nein. Ich war ich sagte hier, kleiner Exkurs, ey, Schule. Ich war auf der Grundschule Bruchwiese in Saarbrücken.
Saarbrücken.
In Saarbrücken, Alter. Ich glaube, ich habe einen Spiegelartikel gefunden, das ist die schlechteste Schule Deutschlands mittlerweile und auch die gefährlichste.
Merkt man.
Nein, Spaß. Genau. Jetzt, da kommen die Superhaus her aus der Bruchwiese. Und ich glaube, es ist auch gefährlichste Schule unter anderem, weil das Gebäude asbestverseucht ist.
Oh.
Also so ein richtig geiler 70er Jahre Klotz.
Das heißt, du leuchtest im Dunkeln.
Unter anderem. Und nee, also deswegen war alles sehr, sehr normal.
Ich sag dir wirklich, ich bin seit Corona nicht mehr gewohnt, Alkohol zu trinken. Also ich merke jetzt schon, I'm filling my drinks, das kann ich wirklich sagen.
Ich bin auch schon richtig hart.
Was ich da bin ich die ganze Zeit lustig, weil ich ganz aufs Klo muss. Ja.
Ich pinkel die ganze Zeit nur heimlich hier auf die Couch.
Besser nicht, sonst mache ich einen Knoten rein.
Oh mein Gott.
Aber lass uns... Oh mein Gott, das ist auch diese Gerülpse die ganze Zeit. Lass uns über deine polyamoröse Beziehung sprechen, weil.
Yes.
Hast du ja gerade schon, du hast es ja schon angedeutet und ich weiß noch, als wir nackt schwimmen waren, war das eine Sache, über die wir uns so ein bisschen unterhalten haben.
Stimmt. Den Typen, den ich mit meiner Poly-Beziehung, den habe ich ja ganz krass angegraben, weil ich ja eben auch jung und geil war. Und in seinem berühmten Geromir-Profil stand XXL unter Schwanzlänge. Und dachte ich so, geil, das muss ich sehen. Und er hat mich einfach mal eiskalt ignoriert die ganze Zeit. Und das hat noch umso mehr, hier kommen wir wieder zurück zur Sexarbeitergeschichte, meinen Jagddrang irgendwie aktiviert.
Echt? Findest du es echt gut, so zurückgewiesen zu werden?
Nicht gut. In mancher Hinsicht bin ich halt extrem, wie soll ich sagen, kompetitiv. Mhm. Und dann dachte ich so, okay, so jetzt erst recht, Freundchen, Alter. Wo ich auch echt so gemerkt habe, okay, vielleicht sind meine beschissenen Fotos, die ich mit der ausgeliehenen 3-Megapixel-Kamera von der Uni geschossen habe, heimlich im Klo doch nicht so geil.
Oh Gott. Hast du deine Fotos ernsthaft da gemacht?
Ja.
Oh Gott.
Weil wir hatten eine der ersten Generationen von Digitalkameras von Nikon und ich dachte, okay, geil, kann ich gleich abspeichern auf Speicherkarte und dann hochladen. Dachte mir, okay, ich hatte jetzt meine eigene Kamera, ich mache jetzt selber Fotos und habe da wirklich ganz tolle Nacktfotos dabei gezaubert. Und siehe da.
Auf dem Uniklo.
Nee, das war dann bei mir zu Hause, okay. als ich die Abweisung oder die Ignorierung bekommen habe.
okay.
Siehe da, er antwortet mir dann noch in so ein Wortsätzen und so, ja, hier ein Kumpel hat abgesagt, wenn du Lust hast, können wir heute Abend chinesisch essen gehen.
Das sind ja drei Sätze.
Naja, das war so nach mehreren Einwortsätzen.
Okay.
Und stellt sich heraus, dass der Typ irgendwie total spannend war. Er hat mir dann auch irgendwie gleich am selben Abend hinterm Restaurant im Gebüsch eingeblasen. Und ich dachte, oh Mensch, cool, der ist ja total freizügig unterwegs.
Läuft.
Läuft.
Und nach dem Glückskeks ging es zur Sache.
Genau, nach der Pickenente, statt dick, gleich duck.
Wie schlecht.
danach beichtet er mir, okay, ich muss jetzt leider gehen, mein Freund, der wartet schon auf mich. Ich dachte so, oh toll, jetzt bin ich hier der heimliche Fuckbuddy von irgendeinem Typen, der in einer langweiligen Beziehung ist. Aber zu meinem Entsetzen hat er mich dann irgendwie am nächsten Tag eingeladen, zum Essen wieder mal mit seinem Freund. Und ich dachte, wow, was für eine kranke Scheiße, ey.
Also dann wär's nach dem Essen dann im Gebüsch zu dritt losgegangen, oder was?
Nee, da waren überhaupt keine sexy Vibes an dem Abend, aber ich hatte so heimlich die Hoffnung tatsächlich, was du sagst, okay, vielleicht geht da irgendwie noch eine Dreiernummer oder irgendwas.
Also fandest du den Partner auch hot, oder?
Ich wusste nicht, wie er aussieht, der Partner, keine Ahnung.
Warte mal ganz kurz, du hast gerade gesagt, dass du mit dem Partner essen warst, mit dem Partner und dem Freund, oder
nicht? Nee, nur mit ihm alleine.
Ach so, okay, ich verstehe.
Und da waren wir eben essen gewesen und es war einfach so super, wie sie sagen, gediegen. Man hat sich über Politik und Berlin und alles Mögliche unterhalten. Dieses Thema, dass wir diesen schönen Abend im chinesischen Restaurant hatten, dass er mir auch einen geblasen hat, das wurde so ganz offen, friedlich behandelt. So,
okay.
Wo ich so innerlich geschrien habe, dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, gleich geht hier Schlägerei los. Sein Partner hat gesagt, oh Mensch, Schatz, das freut mich, dass ihr eine gute Zeit habt. Hier willst du noch ein bisschen Nachtisch haben. Absoluter Knoten in meinem Kopf.
Ungefähr so fühlt sich das ein bisschen für mich an, wenn du mir mal so erzählst, ja, dass Beziehungen offen sein müssen.
Und ich dachte, oh mein Gott, das kann nicht sein. Das hat mir ein absolutes Weltbild zerstört.
Ja.
Wir haben uns dann irgendwie weiter getroffen und irgendwann hat er sich dann eben von seinem alten Partner getrennt. Nicht wegen mir, sondern weil irgendwie der Partner irgendwie nach Westdeutschland ziehen wollte und er wollte in Berlin bleiben. Irgendwie so eine Chose. So, sind dann ein Paar geworden. Wir hatten auch ein, zwei Jahre monogame Beziehung. Wirklich nur wir beide, Kokon, wir gegen die Welt. Bis wir dann irgendwann ungeplanterweise mit einem sehr nahen Freund irgendwie einen Dreier hatten. Das hat sich so gar nicht so angedeutet, als wir uns getroffen hatten. Das ist dann einfach so passiert. Wir dann alle irgendwie danach spermatriefend auf dem Boden lagen und dachten, oh Gott.
Ein Spermaspritzspektakel.
Genau. Die Spermaspritzspiele. Und wir uns gewundert haben, oh wow, was ist hier so gerade passiert? Sollen wir das jetzt in den Mantel des Schweigens hüllen für immer und ewig? Oder gehen wir das
oder was läuft hier gerade die Poperze herunter?
So ungefähr. Oder gehen wir das ein bisschen aggressiver an? Und das war dann auch irgendwie der erste Typ, der auch damit okay war, der sich nicht als heimlicher Snack irgendwie gefühlt hat. Und ich habe den auch immer noch in meiner Freundesliste, weil er einfach ein total toller Mann ist, der auch bereit war zu gucken, hey, wie geht's uns denn, wenn wir anstatt wirklich nur schnell miteinander zu vögeln, ein bisschen weitergehen, ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen und vielleicht irgendein Modell finden, wo es auch erlaubt ist, Gefühle füreinander zu entwickeln. Innerlicher Schrei, Knoten im Kopf, oh mein Gott, wie ist das möglich, Eifersucht, ich hasse dich, eigentlich ist es ja doch ganz toll und ganz
war viele, Eifersucht ganz, da ein Thema?
Oh, Hardcore. Der Typ war extrem heiß. Also wirklich hatte
viele. Waren das alles Bären?
Das waren alles Bären. Also der hat auch ganz viele Aspekte, die ich total heiß fand und an mir auch vermisst hatte. Der hatte eine total schöne Körperbehaarung. Der hatte wunderschöne, tiefblaue Augen. Er hatte einen wunderschönen, perfekten Bart und sowas, wo ich dachte, Alter, du bist ganz schön geil. Du bist vielleicht ein bisschen zu geil, weißt du?
Unverschämt.
Also ganz viele Aspekte, die er hatte, wo ich drauf total fixiert war, weil ich das immer an mir vermisst hatte. Man ist ja immer auf andere Aspekte total fokussiert, die man selbst nicht hat. Und in dieser Konstellation zu spüren, hey, es ist okay, diese Aspekte zu sehen bei jemand anderen und auch toll zu finden, aber auch A, zu realisieren, hey, play with what you got. Mhm. Das, wo du irgendwie auf die Welt gekommen bist, das ist dein Set. Damit musst du irgendwie klarkommen. Und das auch zu lieben und toll zu finden. Und auf der anderen Seite zu sehen, hey, nur weil ich diesen Typen jetzt toll finde und attraktiv finde und auch sexy finde, bedeutet es nicht, dass meine Beziehung und meine Anziehung und meine Bewunderung und mein Gefühl, jemanden anderen, meinen eigentlichen Partner sexy zu finden, dass die irgendwie weniger wird oder runtergeht. Mhm. Das kann beides parallel existieren und das kann sich beides synergetisch befruchten.
Aber wir sind jetzt hier gerade bei, okay, du bist nicht eifersüchtig, aber wie war das denn emotional? War das emotional wirklich so, dass du in beide verliebt warst?
Ja.
Und die anderen beiden haben sich auch
gegenseitig gelegt? Das war wirklich ein geiles, glückliches Dreieck an der Stelle.
Und da gab es jetzt nicht irgendwie, einer war mehr, einer war weniger?
Nee. Und das war auch ein sehr glücklicher Einstieg. Natürlich waren mein ursprünglicher alter Partner und ich uns mehr vertraut, weil wir einfach schon 2 Jahre zusammen waren. Und der Typ war neu. Aber dadurch, dass er halt diese extreme Offenheit an den Tag gelegt hat, war das für uns total einfach, sich zu verbinden zu so einem Thruple und auch Gefühle zu erlauben. Das hat dann, würde ich sagen, in der Konstellation knapp 1,5 Jahre gehalten, bis es irgendwie eine Phase erreicht hat, wo es sehr offiziell wurde, wo auch viele Leute wussten, hey, das ist ein Thruple und so weiter. Und auch der berühmte Moment kam, wo man das irgendwie den Eltern irgendwie verklickern musste.
Ja, wie reagieren die auf sowas?
Und die haben halt extrem scheiße reagiert.
Ja. Haben die gesagt.
Also die hatten schon ein Problem damit, dass ihr so ein Schwul war an erster Stelle und dann auch noch mit 2 dicken Bären aus Berlin zusammen ist. Gleich 2 Schwuppen auf einmal. Ja. Und das war für die unerträglicher Gedanke. Und das hat dem Burschen total viele Gewissensbisse und total viele Probleme geschaffen. Er hat uns dann auch ganz offen gesagt, dass er damit nicht klarkommt, mit dieser krassen Ablehnung seiner Familie, dadurch, dass er mit uns beiden zusammen ist und dass er einfach irgendeine Art, wie soll ich sagen, Seelenfrieden zu finden, in dem Augenblick seine Familie vorgezogen hat. Ich respektiere das jetzt im Nachhinein. In dem Moment war es natürlich total schlimm, weil ich dachte, hey Mann, ey, wir sind hier gerade auf dem Weg, was Neues, was Unorthodoxes auszuprobieren und es klappt doch so schön mit uns und so weiter. Ich war da sehr enttäuscht. Da habe ich dann in dem Moment wirklich sehr viel Traurigkeit empfunden. Es war nicht in dem Moment, als wir irgendwie diesen Dreier oder diese Offenbarung der Gefühle für uns drei hatten.
Aber war das dann wirklich, während ihr denn zusammen wart, in diesen 1,5 Jahren nur ihr drei? Oder war das dann auch so, dass ihr noch was anderes machen konnte?
Das war ganz spannend. Also wir waren, glaube ich, das erste halbe Jahr wirklich exklusiv, nur wir drei. Und dann ging es halt weiter mit dem Experimentieren. Okay, wie ist es, wenn wir jetzt noch jemanden einladen und sozusagen einen Vierer haben oder sowas? Und es wird natürlich immer schwerer, jemanden zu finden, den alle toll finden in so einer Gruppe. Und da haben sich halt, ich glaube, 3-mal oder 4-mal irgendwelche Untergruppen gebildet, wo Leute einfach untereinander Spaß hatten, aber nicht unbedingt alle involviert waren. Und das Problem war, dass in der Phase die meisten externen Leute, die in diese Dreierbeziehung reinkamen, überhaupt nicht damit klarkamen. Für die war irgendwie Poly totales ESO-Hippie-Konstrukt. Das war halt spannender Sex immer, aber keiner, der sich dafür irgendwie geöffnet hätte oder da irgendwie Bereitschaft hätte zu sagen, okay, lass uns das mal weiter erforschen.
Ich meine, ich muss es mal ganz kurz sagen, ich weiß, das ist eine möglicherweise sehr infantile Frage, aber ich meine, guck mal, hey, Weihnachten steht vor der Tür, ich habe meinen Adventskalender hier hängen. Wie ist das, wenn ich jetzt hier mit zwei Typen zusammen wäre? Guckt man dann auf sowas wie, dass beide Partner so ein gleichwertiges Geschenk bekommen oder ein ähnliches bekommen, weil ich meine, an Weihnachten ist sich jeder selbst am nächsten. Dann möchtest du nicht sehen, wie dein Freund einem anderen irgendwie noch ein größeres Geschenk bereitet wie dir. Also, keine Ahnung, in meiner Vorstellung.
Nee, das ist spannend, dass du sagst. Ich glaube, mit dem Partner war das weniger Problem.
Weil er nicht so eine materialistische Ho wie ich war?
Nee, keine, exakt. Also, keine Materialismus-Vibes hier. Das heißt, ich glaube, wir hatten einfach ein schönes Essen zu dritt oder irgendwas, was Spannendes für alle. Aber als sich das dann in Wohlgefallen aufgelöst hat, der nächste Typ, der dann reinkam und auch anscheinend offen war für eine Dreierbeziehung.
Also warte ganz kurz, das heißt, Person X ist aus der Beziehung ausgeschieden, weil die Eltern das nicht cool fanden.
Genau.
Und der nächste Teilnehmer, der war materialistisch eingestellt.
Der nächste Teilnehmer, der reinkam, und das ist auch eine spannende Erfahrung, der hat eigentlich quasi nur so getan, als wäre okay mit einer Dreierbeziehung. Mhm. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass er einfach nur auf mich stand und meinen anderen Partner einfach so ertragen hat oder mitgenommen hat. Einfach nur, weil er wusste, okay, wenn ich den ertrage, dann kann ich an die Nudel von dem anderen, weißt du? Mhm. Ich glaube, das ging dann knapp 10 Monate mit dem Typen. Einfach so zu sehen, wow, jemand kann sich komplett verstellen und komplett irgendeine Scheiße mitmachen und so tun, als ob, einfach nur, weil es eine Quelle von gutem Sex ist. Das passiert, glaube ich, häufiger, als man denkt.
Aber wie ist es dann aufgeflogen?
War ein langsamer Prozess, der ziemlich ätzend war, wirklich. Er hat dann immer mehr versucht, mehr Zeit mit mir alleine zu verbringen oder sich just getroffen, wenn mein anderer Partner auf Arbeit war. Mhm. Oh, was für ein Zufall. Da müssen wir wohl alleine vögeln. Ach, mein Gott. Oder jetzt kommt eben die materialistische Ho wieder ins Spiel, mir wesentlich krassere Geschenke gegeben hat als meinen anderen Partner. Er hat mir, glaube ich, eine der zweiten oder ersten Generation von iPods geschenkt. Und mein Partner, der hat eine Schachtel Ferrero bekommen.
Wow, das ist ein krasses Gefälle ist. Ja. So, ne? Aber auf der anderen Seite, ich meine, iPods sind teuer. Ich meine, dann kannst du froh sein, dass du überhaupt ein Rocher bekommen hast. Ne? Also, ja. Ich wäre gerne Mäuschen gewesen. Das muss ja an dem Abend geknallt haben, oder?
Nee, das war einfach nur, wir hatten ein sehr erwachsenes Gespräch. Das war einfach sehr traurig und sehr tränenreich, wirklich. Es war dann wirklich ein sehr, wie soll ich sagen, liebevoller Abschied.
Also Karl-Uwe, das hat mich sehr getroffen.
Genau, wirklich, absolut. Und dann wirklich so zu sagen, hey, okay, schade, Mann, dass es so lange gedauert hat, bis du mit der Wahrheit rausrückst. Ich fühle mich ja so ein bisschen verarscht, weil ich halt wirklich echte Gefühle geteilt habe. Aber deine waren halt wohl nicht echt.
Und aber okay, ich meine, das ist ja auch dann, glaube ich, so ein Dilemma für dich so. Ich meine, das Ding ist so, du magst den Typen, der Typ mag dich, aber die andere Person steht so ein bisschen außen vor. Ja. Ich meine, was macht man denn in so einem Fall? Wem fühlt man sich verpflichtet gegenüber?
Ich habe mich natürlich meinem längeren Partner verpflichtet gefühlt, weil da einfach die Foundation viel tiefer war und uns wir auch vertrauter waren, einfach aufgrund der Länge der Beziehung. Aber wir hatten beide wirklich echt authentisch Lust zu sagen, hey, okay, lass uns das mal nochmal probieren mit jemandem.
Noch ein drittes Mal?
Nee, also ich rede jetzt immer noch vom zweiten Mal.
Okay.
Mit dem materialistischen Typen. Deswegen haben wir das überhaupt gemacht. Mhm. Und dann würde ich sagen, in der dritten und letzten Phase war es halt so, dass immer, wenn irgendwelche Typen kurzweilig reinkamen in die Beziehung, dass es dann wie so eine Art, wie soll ich sagen, Fuckboy Plus war. Mal einer, mal zwei, mal drei irgendwie parallel. Und dazu muss man wissen, mein Ex, der wohnt in einer riesigen Dachbauwohnung in Schöneberg. Mhm. Also das ist echt so ein 200 Quadratmeter Monster-Ding. Es ist fast schon wie so ein Haus, also krass, so ein Voging-Haus. Das heißt, dass man so eine Konstellation auch wirklich fahren kann. Das war damals auch einfach monetär einfacher. Und das Ende der Geschichte ist, dass das leider alles in so eine Strudel der Gleichgültigkeit geendet hat. Um das Beispiel zu bringen, ich kam irgendwann früher zurück von Arbeit und mein Hauptpartner, der war halt richtig frisch dran, mit jemandem rumzuvögeln im Wohnzimmer. Und in dem Moment habe ich gemerkt, es interessiert mich null. Wirklich null. Das war genauso, als wäre da irgendwie vom selben Grad der Aufmerksamkeit, als wäre irgendwie eine Fliege, die durchs Zimmer fliegt, so ungefähr. Da war keine emotionale Reaktion, da war kein Oh oder kein Ups, Entschuldigung für die Störung oder sowas. Wirklich absolut null. Mhm. Und da habe ich gemerkt, so krass, das, was anfänglich so in überschwappender Liebe begonnen hat, ist jetzt in absoluter Gleichgültigkeit geendet. Und da habe ich gemerkt, wir sind so eine Gesellschaft, die sich unterstützt finanziell mit Miete und Unterhalt und hast du nicht gesehen, aber so eine wirklich wirkliche, bis zum bitteren Ende, Commitment ist hier nicht mehr zu spüren.
Ach, die Leidenschaft hat dann vermutlich auch gefehlt so ein bisschen, oder?
Ja, und weil wir einfach so krass fokussiert waren, nach außen nur noch andere Typen irgendwie reinzubringen, anstatt uns um uns selbst zu kümmern. Auch. Die Balance hat einfach gefehlt. Es war nur nach außen die ganze Zeit.
Wie viele Jahre war das dann?
Es war 8 Jahre.
Okay, krass. Ja. Ich meine, weil ich kenne es halt so ein bisschen so, ich meine, klar, ich war auch mal jung und ein bisschen, wie soll ich sagen, bitchy im Start, dass ich auch zum Beispiel Dreier mit Leuten innerhalb einer Beziehung hatte. Also nicht meine Beziehung, sondern ich war dann quasi so die externe Fachkraft, die dann quasi mal so vorbeigekommen ist. Und da habe ich aber ganz schnell gemerkt, dass es ganz oft auch irgendwie so war bei denen, dass ich das Gefühl hatte, dass ich da plötzlich so mit Händen so in die Beziehung reingerissen wurde.
Weil
so.
Du der Missing Link warst.
Genau, ja, so nach dem Motto, die wollten in den Urlaub fahren mit mir, die wollten dann, dass ich die ganze Zeit vorbeikomme. Beide haben mir den ganzen Tag geschrieben, wo ich gedacht habe, so Alter, seid ihr in einer Beziehung oder bin ich jetzt mit euch in einer Beziehung? Was ist los? Ne? Was ich ein bisschen komisch fand, wo ich dachte so, ich fühle mich zu sehr involviert in was hier gerade passiert, wo das dann auch dann wirklich so war, dass sie dann auch wirklich total sauer auf mich waren, als ich mal abgesagt habe.
Okay.
Relativ spontan. Was ich bis heute nicht so ganz nachvollziehen kann, weil ich meine, ich würde es ja verstehen, wenn ich jetzt 1:1 auf einem Date mit jemandem wäre und sagen würde so, hey, weißt du, ich habe jetzt, wie nenne ich die Person, Karl-Uwe, ich habe jetzt mal für dich so richtig schön gekocht und du sagst dann 20 Minuten vorher ab und ich habe mich vorbereitet und aufgehübscht und gekocht und was weiß ich was, du kommst nicht, ne?
Ja.
Also wie gesagt, die haben ja noch nicht mal gekocht, sondern es ging ja wirklich nur so um Sex oder sowas, ne? Und die waren dann todesbeleidigt deswegen, wo ich denke so, Alter, ich hatte wirklich was anderes zu tun, so, es hatte auch einen Grund, dass ich nicht vorbeigekommen bin, aber mein Gott, es sollte jetzt auch nicht irgendwie so sein, dass eure Beziehung oder euer Abend darauf ausgerichtet ist, dass ich jetzt da sein muss. Ich meine, ihr könnt euch auch selber beschäftigen, so. Also ich meine, das war so wie mit anderen Menschen. Es passiert manchmal irgendwas, es kommt einem was dazwischen, man sagt ab, meine Freunde würden jetzt auch nicht so reagieren. Für die war das ja wirklich so, als ob ich Wunder was gemacht hätte, so, und das habe ich auch nicht ganz verstanden. Und das habe ich aber irgendwie 2-3 Mal irgendwie erlebt, dass man dann plötzlich so involviert wird, wo ich auch das Gefühl habe, und deswegen erzähle ich das gerade auch, dass ich manchmal das Gefühl habe bei Leuten, wenn die Luft so ein bisschen aus der Beziehung rauskommt, dass man dann versucht, so händeringend eine dritte Person zu involvieren, um was auch immer da jetzt gerade fehlt, irgendwie zu kompensieren. So.
Ja, und das ist, glaube ich, die falsche Motivation. Wenn jemanden reinholst oder reinziehst mit den Klauen und als Kit, weil irgendwas nicht funktioniert oder weil man irgendwas Essentielles einfach vermisst, dann hat das eine ganz schräge Energie, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn man es etwas betrachtet, was den Kern der Beziehung bereichert, als, keine Ahnung, als Schokostreusel oder als
The cherry on top,
als extra Spaß, dann ist es, glaube ich, eine bessere Grundvoraussetzung, als versuchen, so ganz verzweifelt irgendwas zu finden, was man selbst nicht mehr hat in der Beziehung.
Ganz kurz dein Fazit, was wäre polyamoröse Beziehung, wenn jetzt dein aktueller Partner auf die Idee kommen würde, so, hey, Alex, wie schaut's aus, lass uns jemanden dritten dauerhaft involvieren, was würdest du sagen?
Prinzipiell hätte ich erstmal nichts dagegen, weil ich denke, dass ich mit meiner ersten Polybeziehung unter den falschen Grundvoraussetzungen reingegangen bin. Ich hatte ja ursprünglich gesagt, diese radikale Ehrlichkeit ist ein absoluter wichtiger Bestandteil unserer Beziehung.
Mhm.
Den gab es damals nicht. Also wir haben einfach dann Don't Ask, Don't Tell einfach beliebig irgendwelche Geschichten gefahren. Und man wusste dann vielleicht, oh ja, okay, der ist vermutlich gerade am Vögeln oder was auch immer, ist mir doch scheißegal. Das ist halt nicht präsent. Alle Geschichten, egal ob wir irgendwelchen Typen rummachen, das ist dem anderen bekannt. Und auch die Beweggründe sind dem anderen bekannt. Weil der Typ total sexy ist, weil er eine total süße Stimme hat. Keine Ahnung.
Warte mal ganz kurz, du hast mit jemandem Sex gehabt, nur weil die Person eine süße Stimme hatte?
Ja.
What the fuck? Erzähl, war das irgendwie so eine Chat-Hotline-Geschichte oder was war das?
Nee, überhaupt nicht. Es hat sich herausgestellt, dass ich mit einem Typen mal gequatscht habe, der mir gesagt hat, hey, ich habe einen total verrückten Fetisch, hoffentlich hören wir jetzt nicht auf zu reden. So, okay, sag. Ich finde es total geil, wenn ich anderen Leuten aus Märchenbüchern vorlesen kann. Und der Typ, der hatte, keine Ahnung, der hatte so, oh, wie schön ist Panama und so eine Geschichten, weißt du? Hat er dann mit einer super angenehmen, super sexy Stimme vorgelesen. Und das hat dann, das eine führte zum anderen. Wo ich denke so, oh wow, krass, das ist ja eine total verrückte neue Eintrittspforte für Sex. Ey. Normalerweise sind es ja immer Bilder.
Warte mal ganz kurz, das heißt, er hat dir, oh wie schön ist Panama vorgelesen, bei dir untenrum macht's bing und zack, liegt ihr aufeinander.
Also wir waren schon in so einer kuscheligen Grundsituation.
Okay.
Aber ich weiß, oh, wie schönes Panama hat er als Beispiel gebracht. Ich weiß nicht genau, was okay. für ein Buch das war. Okay. Es war ein bisschen komplexer, aber immer noch so Märchen-Style. Okay. Nicht unbedingt für Kinder. Ich weiß ehrlich nicht mehr gesagt, worum es ging. Und diese Grundatmosphäre auf diesem, der war auch ein riesiger Typ, aus diesem riesigen Bärenbauch zu liegen und zu hören, wie er mir diese Geschichte erzählt. Und
warte, du lagst auf seinem Bauch, genau. Wie so ein kleines Kind, hast ihn unter Umständen sogar noch mit dem einen Arm umarmt. Er hat dir aus dem Kinderbuch vorgelesen und das fandest du geil.
Aber es war nicht so eine Daddy-Son-Geschichte. Der Typ war einfach extrem groß und da war extrem viel Platz. Ich bin auch nicht gerade der Kleinste.
Aber dann war das ja vielleicht schon so ein bisschen so ein Gefälle, oder nicht?
Vielleicht. Im Nachhinein betrachtet vielleicht. Der war auch nur ein bisschen älter als ich. Mhm. Aber das war eine ganz spannende Geschichte, wo man so gemerkt hat, okay, so ein sexy Vibe aus so einer Vorlesenummer zu machen, ist schon geil.
Das ist bestimmt so Kuschelsex dann gewesen, oder?
Anfänglich ja, aber dann nicht mehr.
Okay. Es gibt ja diesen einen Film mit Kate Winslet, die Vorleserin.
Oh, spannend, wusste ich gar nicht, okay.
Musst du mal gucken.
Cool, ja, auf alle Fälle.
Also da geht es so im weitesten Sinne auch darum, schlagt mich, wenn ich mich jetzt gerade vertue. Ich habe den Film zwar nie gesehen, aber ich habe Ausschnitte daraus gesehen, da gab es auch so ähnliche Szenen, nur dass das halt keine Bären waren. Und dass sie garantiert nicht aus Oh, wie schönes Panama vorgelesen haben.
Das war der Aufhänger, er hat nicht aus Oh, wie schönes Panama vorgelesen.
Nee, das war irgend so ein antikes Stück, so. Also das sah so ein bisschen so barockmäßig aus. Weißt?
Das wäre so eine Grundvoraussetzung, wenn Will das jetzt starten wollen würde, oder wenn ich das jetzt starten wollen würde. Ich denke, was auch ganz wichtig ist, zu lernen und zu kommunizieren, ist so eine offene und ehrliche Art der Liebe. Was ich damit meine, ist, jemanden zu lieben aufgrund der Person, die man ist, anstatt das, was man hineinprojiziert oder anstatt, was man sich so wünscht. Und das war halt überhaupt nicht gegeben. Ich denke, dass dadurch, dass ich bei meiner ersten Poly-Beziehung versucht habe, so krass irgendwie bei dem Typen zu landen, hat man auch ganz krasse Bilder und Vorstellungen und Idealtypen gegenseitig sich so hineinprojiziert. Das heißt, den Kern der Person hat man nie so wirklich kennengelernt. Und auf der anderen Seite auch zu akzeptieren, ganz klar zu akzeptieren, dass es okay ist, wenn gewisse Aspekte man einfach nicht hat in der Kernbeziehung. Und dass die Leute sich danach sehen. Egal was es ist, kann wirklich alles Mögliche sein. Und da auch wirklich mit hundertprozentig okay zu sein und nicht immer unterschwellig zu versuchen, zu überkompensieren oder irgendwelche Leute reinzubringen. Ah, okay, vielleicht klappt es ja mit der Person besser oder sowas. Und dann, wenn man diese drei Aspekte irgendwie kombiniert, würde ich sagen, okay, wir können es probieren. Und halt, wie wir es auch jetzt fahren mit unserer jetzigen offenen Beziehung, es ist niemals, dass wir einen Schalter umgelegt haben. Wenn wir merken, ey, das ist kacke, anderen Leuten rumzumachen, lass uns wieder monogam sein. Okay, alles fein. Es ist alles im Fluss die ganze Zeit.
Lass uns über dein letztes Date sprechen.
Meinst du mit Date auch Hookup?
Ja, auf jeden Fall.
Das letzte, was ich hatte, ist mit einem guten Freund aus London. Das ist halt so Standard, Costa, weiß man, was er hat.
Hast du wirklich Sex mit deinen Freunden?
Ja.
Echt?
Ja, mit einigen schon.
Okay, krass.
This eye roll.
Ey, ich muss mich wirklich so hart, langweilig und konservativ anhören, weil ich habe eigentlich keine Freunde, mit denen ich Sex habe. So.
Oh wow, spannend.
Also ich bin wirklich so jemand, ich kuschel mit meinen Freunden, ja. Aber ich sage auch immer zu denen so, wenn wir kuscheln, du darfst mich nicht tiefer als im Bauchnabel anfassen.
Warum?
Ich will es nicht. Das ist so, ich weiß nicht, das ist so, wenn ich irgendwie mit dir befreundet bin, sind wir Bros oder so
Sisters.
Bros, Sisters oder wie auch immer du es nennen möchtest. Aber wir sind auf so einer familiären Basis. Wir sind super tief, aber nicht so tief. Hm. Wenn du verstehst, was ich meine. Anfassen ist nicht.
Okay. Glaub nicht, dass es irgendwie ausschließend ist.
Mhm. Nö, ich sag ja nur für mich jetzt. Also wie gesagt, andere Leute können tun lassen, was sie möchten. Ich bin mir 100% sicher. Wie gesagt, alle Menschen können alles machen, was sie möchten. Ich glaube nur nicht, dass alles in allen boah, da merkt man schon meinen Drink so, ne? Was ich meine. Auf jeden Fall, dass nicht alles in allen Konstellationen funktioniert. Das wollte ich sagen.
Alles gut. Kurz einen ablallen.
War das ja so schlimm?
Schuschi, Schuster. Ich füge nicht mal Freund. Ich finde, es ist total befreiend, wenn es passieren darf. Mhm. Manchmal finde ich meine Freunde gar nicht heiß. Ich mag die einfach nur, weil es irgendwelche Interessensgebiete gibt, die man toll findet. Aber wenn man sich das so erlaubt, dann kann es wirklich die Freundschaft noch wirklich erweitern und auf ein ganz neues Level hieven. Ich treffe mich auch mit dem Burschen einfach so, ohne Sex. Und wir, keine Ahnung, wir spielen Nintendo oder keine Ahnung, irgendwas total Keusches. Aber Sex ist auch erlaubt.
Okay, also letztes Date.
Aber darüber habe ich gar nicht reden, weil das ist schön, es macht alles fein, das ist so Hausmannskost. Aber ich habe eine süße Story noch. Ein Date, was jetzt so ein bisschen her war, einige Monate her. Ich darf jetzt leider keinen Namen nennen, aber es ist total.
Du weißt, der Namen sind ja Schall und Rauch, also das ist sogar gewünscht, dass hier keine Namen fallen.
Ja. Normalerweise versuchen Will und ich, dem Winter zu entfliehen, in dem wir in eine ganz schräge Ortschaft fahren. Nennt sich Fort Lauderdale in Florida.
In der Nähe von Miami.
In der Nähe von Miami, das stimmt. Miami ist Twinks, Fort Lauderdale ist Bears.
Guck mal, ich war in beiden Städten, mir ist das nicht aufgefallen.
Es gibt da kulturell sehr wenig, was man tun kann, außer irgendwie im Pool zu hängen und Cocktails zu trinken.
Ja, im Grunde genommen haben die diese riesengroßen Marmeladengläser, aus denen man da saufen kann.
Genau.
So, das war meine Erinnerung daran.
Und saufen und rauchen und irgendwie Lobster fressen. Ja. Super für eine ganz entspannende Wintersaison. Und natürlich hat da irgendwie jeder ein Haus mit einem fetten Pool. Und ich kann mich eines Abends erinnern, da waren wir halt auf irgendeiner von diesen tausend Poolpartys, haben da eine schöne Zeit gehabt, haben da zusammen gegrillt, gegessen, einfach im Pool gehangen. Es war dann auch schon ein bisschen später, ich glaube es war dann 8:30 oder 9:30. Und wir sind dann gegangen und ich sind dann zurück, wollten zurück in unser Airbnb und es ist ein Nachzügler kam. Und es stellt sich heraus, dass es ein ganz berühmter Bärenpornostar ist. Und ich habe dann nur gemerkt, wie Will zur Salzsäule erstarrt ist, weil dieser Typ, den hat er mich schon ewig vollgelabert, wie geil er den findet. Und es ist sein Internet-Crush. Und er hat sich da schon 10 Millionen Mal drauf einen runtergeholt auf den Typen und seine Filme und so weiter. Und jetzt steht der wahrhaftig vor uns. Und man muss dazu sagen, Will ist normalerweise der Extrovertierte von uns beiden. Also Will, der geht echt aufs Klo und danach kommt er zurück und ist mit allen Leuten in der Kloschlange in der WhatsApp-Gruppe, weißt du? und ich bin halt mehr so der Introvertierte. Und in dem Moment habe ich gemerkt, er ist wie vom Blitz getroffen und er fiebt nur noch und kriegt keinen Ton raus. In dem Moment flippt es so und ich grüße den Typen so, ey, du bist doch bla bla bla. So, ja, yeah, it's me. Oh Mensch, wir gehen jetzt gerade, aber wir finden dich total toll. Hast du nicht Bock mit uns morgen was essen zu gehen? Oh ja, cool, können wir machen. Hier ist meine Phone-Number. Ihr könnt mich ja auf WhatsApp adden.
Ach cool. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, wer das ist, aber sprechen wir von so einem A-Promi in dem Pornobereich, ja, B-Promi, CZ?
A-Promi.
A-Promi. Also so. Also, der François Sagat der Bären.
Ja, das Kaliber. Okay. Und Will kann es nicht fassen, dass A, dass ich mit diesem Typen gesprochen habe und dass er B auch noch zugesagt hat. Und dann entreißt er mir das Telefon und dann gib mir die Nummer, weißt du?
Oh Gott. Und dann war der echt mit dem Essen.
Und da waren wir am nächsten Tag mit dem Essen. Und der war total freundlich und hat total Spaß gemacht, mit dem zu reden. So, weißt du? Und ich war überrascht, weil ich dachte, okay, das hat mir so eine dumme Nuss, so, weißt du? Aber so die Persona außerhalb dieses Porno-Geschäfts kennenzulernen, war halt echt wirklich sehr spannend. Und im Verlauf des Gesprächs, also Will rutscht halt immer mehr in seine Richtung. Das war so ein runder Tisch, bis er am Schluss echt, weiß nicht, wie das physikalisch geklappt hat, mit 1% von seiner Arschbacke nur noch auf dem Stuhl gehockt hat, weil er fast bei dem anderen Typen auf dem Schoß gehockt hat. Schon vor lauter Anziehungskraft. Und auch ihn total so schüchtern so zu sehen, das war total drollig.
Wobei, das ist ja nicht schüchtern, ist ja schon so rüber zu rutschen, oder?
Ja, aber er hat dann, normalerweise Will ist ja schon so sehr, sehr forsch, wenn man mit ihm redet. Also der nimmt ja auch kein Blatt vor den Mund normalerweise. Aber bei dem Typen war es so, schönes Wetter heute, ja.
Okay.
Ich wusste, ey, das ist ja alles oder nichts. Ich habe dann gesagt, ey, wenn du Bock hast, können wir auch gerne noch heute Abend bei uns im Airbnb ein bisschen abhängen. Also, nee, heute Abend habe ich keine Zeit. Ich habe heute Abend einen Dreh. Okay, alles klar, viel Spaß. Am nächsten Morgen slidet der Typ in meine DMs und sagt, ey, wenn ihr Bock habt, könnte ich jetzt gerne vorbei. Ich habe gesagt, okay, well, prepare your anus. Keule kommt jetzt vorbei. Und er konnte es dann auch nicht fassen. Und er kam dann tatsächlich in einer halben Stunde oder so vorbei. Und wir hatten da, ohne zu reden, den unfassbar krassesten Pornosex ever. Ich dachte wirklich, wow, hier ist irgendwie eine versteckte Kamera oder irgendwie sowas. Und dann haben wir irgendwie noch danach irgendwie gekuschelt mit dem Typen noch und fast den ganzen Tag mit dem verbracht im Bett. Das war echt so ein krasses Beispiel für mich sozusagen, ey, wenn du irgendwas willst, dann gib die Nachricht raus ins Universum und quatsch die Leute einfach an. Also das war für mich total wahnsinnig, weil ich kannte den Typen auch von Filmen und dachte so, wow, mit dem Sex zu haben ist bestimmt geil. Und es war dann auch super geil gewesen. Und auch dem einfach so zu begegnen auf offener Straße, Wahnsinn.
Abgefahren. Du musst mir gleich irgendwie noch erzählen, wer das ist. Ich will es unbedingt wissen. Ja. Ich weiß noch, ich hatte einmal eine Situation, ich stand damals, als ich in Süddeutschland gearbeitet habe, am Bahnhof und da ist so ein Pornodarsteller gekommen, den ich eigentlich auch ganz cool fand und ich weiß nicht, ob du es kennst, also in meinem Fall ist es ganz oft so, dass ich manchmal so ein bisschen langsam in meinem Kopf bin, das heißt, ich gucke Leute an und denke so, ich kenne dich irgendwo her, aber ich weiß nicht woher, weil Namen sind immer total scheiße, das Ding ist aber, ich kann mir immer 100% Gesichter einprägen, also wenn ich dich irgendwo gesehen habe, glaub mir, ich werde mich immer nicht erinnern, aber frag mich nicht, wie du heißt, aber ich weiß ganz genau, dass wir uns kennen, so.
Okay.
Ich gucke ihn an, starre ihn an, in meinem Kopf drehen sich die Schrauben und überlegen so, wer ist das? Plötzlich kommt dieser Typ zu mir und meint so, ey, was geht? Kann ich eine Nummer haben? Und ich so, Nein. Das heißt, dann bin ich, glaube ich, so we will. Aber oh, nicht, dass ich jetzt irgendjemand auf den Schoß springe, sondern ich bin so schüchtern, du brauchst gar nicht erst mit mir reden.
Oh Gottchen.
Und ich war so, nee, sorry.
Nee, ich stehe auf Mädels. Und, Vagina, Vagina.
Und heute denke ich mir echt so, was war da los?
Oh Mann, ey.
Und das ist immer so. Immer wenn irgendwelche Leute so aus diesen, ne, Leute, die ich irgendwie voll krass fancy, so, wo man einfach denkt, so, es ist so jemand, den man einfach nie über den Weg läuft,
ja,
dann ist das krass. Und dann vor allem aber auch, wenn dann so Leute, die quasi in deine DMs leiden, denkst du dir so, what the fuck, Alter? Ne? What the fuck? Also zum Beispiel auch, ich weiß auch, dass einige meiner Lieblingspornodarsteller diesen Podcast hören. Und ich finde es so krass, als sie mir dann so gefolgt sind und so, ich denke so, ja, das ist doch bestimmt ein Fake, was ist da los, weißt du? Mm. Und als sie noch geschrieben haben, aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema.
Für den Spezialpodcast.
Ganz genau. Wenn dann mal eine Auswertung kommt, so, ne?
Geil.
Alex, das war es schon. Es war wirklich ein sehr, sehr schöner Abend mit dir. Ich merke jetzt schon meine Drinks. Ich bin es nicht mehr gewohnt.
Wie viele Drinks hatten wir?
Drei. Und ich spiele jetzt schon, ich könnte hier halb auf allen Vieren rauskriechen. Ich hatte unglaublich viel Spaß. Vielen, vielen Dank, dass du den Abend mitgebracht hast. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Gibt es irgendwelche letzten Worte, die du noch an die Nachwelt richten möchtest?
Be kind to each other. Das klingt jetzt so lapidar, aber das kann euer Leben ändern.
Und das kann sehr viel wert sein.
Bestimmt.
Sehr viel wert. Wir hören es auf jeden Fall und lasst uns Freunde sein. 030 Booty Call auf Instagram oder auch bei Facebook. Und auf jeden Fall weiterempfehlen, abonnieren. Ich würde mich freuen. Bis denn. Ciao.
You know what time it is.
It's time for a Booty Call.
Das ist der 030 Booty Call. Der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.